Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ich danke dir, Gott. Endlich sind wir da.
Besser kann man nicht einsteigen, oder?
Endlich sind wir da.
Endlich sind wir da, lieber Gott.
Bester Film des Jahres für Guess.
Bester Film des Jahres. Also für ein Sample hat zumindest gereicht. Danke, Dave.
Gerne.
Vielleicht taucht dieser Film noch in irgendwelchen Ranglisten am heutigen Tag auf. Man weiß es nicht. Es könnte sein.
Hast du mal abgecheckt? Ist seit der Episodenausstrahlung irgendwie der Counter gesehenen Exemplaren um eins gestiegen bei?
Na, wir haben schon gewisse Influencer-Qualitäten, aber nicht, dass ich jetzt den Leuten da so einen Geschmack drauf gemacht habe, glaube ich, dass ich den jetzt reinweise. Obwohl Dennis war intrigued.
Ah ja.
Natürlich.
Ja, natürlich war er das.
Weil eben so eine krasse Gurke oder was?
Ja klar, da läuten wir ihm sofort die Komplettistenglocken, von wegen, wenn er hört, dass da 170 Leute den Film gerade mal gesehen haben und wie schlecht er ist und so, dann muss er den gesehen haben.
Na, hat er Bock.
Ja. FOMO, Dennis. Ja, schönen Gruß dahin.
Ja.
Aber in erster Linie begrüßen wir natürlich unsere Hörerschaft heute, denn wir sind vereint jetzt zum ersten Mal in diesem neuen Jahr.
Ja, deswegen natürlich auch von mir ein frohes neues 2024.
Herzlich willkommen zurück, Lee.
Ja, danke.
Ja.
Frohe Weihnachten.
Und Classic Dave ist auch da, hat sich selbst eingeladen. Der war nämlich vor ein paar Personen schon da und meinte, ich hab da noch was. Ah. Ich hab da noch was. Ich muss bald wiederkommen. Ich hab da noch was und muss das auch noch irgendwie unterbringen.
Ach, hab ich das gesagt?
Hast du ständig was gesagt?
Ja. Ich glaube, das, was ich da gesagt habe, das habe ich schon alles wieder verworfen und neues Zeug mitgemacht.
Ach so war das. Ah, ja. Eigentlich haben wir dich nur eingeladen, weil du meintest, du hast da unbedingt noch irgendwas, was
ja,
du reden willst.
Ja, ich hab da noch was.
Nein,
außerdem. Das bring ich fürs nächste Mal mit.
Darf er doch jedes Mal kommen. Ist doch super.
Ja. Das ist nicht abgefahren.
Dave! Nee, bei Guess habe ich ja irgendwie in letzter Zeit verkackt. Der schickt mir ständig irgendwelche Nachrichten über WhatsApp, hält mich freundschaftlich auf dem Laufenden und ich bin dann so voll der Pimmel, der dann Tage später erst antwortet, weil er irgendwie...
Er ist wirklich, also wenn du mit ihm den Podcast machen würdest, müsstest du ungefähr 4 Tage später mit einer Antwort rechnen, was WhatsApp angeht oder irgendwelchen Organisationen. Ah. Wir hatten das einmal, dass ich eine Blu-ray von ihm kriegen sollte, die wir dann zur Aufnahme gucken mussten. Mhm. Einen Tag vorher hat er sich gemeldet.
Ah ja, geil.
Dass ich die Blu-ray praktisch noch abhole, den Film gucke, alles rausschreibe und am nächsten Tag dann zur Aufnahme parat bin. Einen Tag vorher hast du mir Bescheid gegeben.
Im Westen nichts Neues war das.
Ja. Yeah. Und du hast noch nicht mal Bescheid
Wobei
gesagt.
Man dazu sagen muss, dass ich den ja extra auch hier für den Podcast ja überhaupt bestellt hatte, die Ultimate Edition. Hat mich 100 Tacken gekostet.
Alter, was?
Ja.
Hattest du nicht sowieso geordert? War das nicht so, dass der...
Ja, die war, stand auf jeden Fall auf meiner Wunschliste. Aber hätte mal ein bisschen natürlich auch nach Preisen geguckt über die Zeit hinweg. Das mit den 100 Euro war eher ein impulsiver, situativer Kauf dann.
Das sind auf jeden Fall harte Preise.
Aber ja, ich nutze mal hier die Öffentlichkeit, um mich bei dir ganz öffentlich zu entschuldigen, dass ich so ein schlechter Freund war in den letzten paar Wochen.
Nee, du bist ja kein schlechter Freund, du bist einfach nur ein Schludrian, was das Antworten auf Nachrichten angeht.
Ein Schludrian.
Ja.
Dann möchte ich mich dafür entschuldigen, dass ich ein Nachrichtenschludrian bei dir bin.
Ich verzeih dir, weil du nämlich von allen Sprachnachrichten, die ich zum Geburtstag gekriegt habe, die allerbeste von allen kam nämlich von Classic Dave.
Mal wieder.
Hier.
Homey, du dachtest wahrscheinlich, dass du um meine Geburtstagsglückwünsche noch drumherum kommst, weil du ja schon gefeiert hast. Pustekuchen, Alter. Ich hoffe, du wurdest angemessen gefeiert heute im Kino. Also auf jeden Fall Place to be, geile Sache. Mann, fühl dich gedrückt, Alter. Und ich hoffe, du kannst jetzt gerade chillen. Lehn dich zurück und genieß jetzt einfach mal deinen persönlichen Geburtstagssong, Alter. Happy Birthday.
Weil alles geklebt werden. Wie kann man meine Muttersprache so einfach misshandeln? Einfach verbal komplett misshandeln.
Es sollte respektvoll sein. Ich wollte extra in deiner Muttersprache ein Geburtstagslied für dich singen, individuell.
Mit einer Death-Metal-Stimme und einer Mundharmonika zwischen Magen und Mund.
Ja, passt ja vielleicht zu einem Film, den wir heute hier gemeinsam besprechen.
Vielleicht. Vielleicht passt er. Aber danke für die Geburtstagsgrüße, war auf jeden Fall sehr kreativ.
Sehr gerne. Großartig. Nochmal alle Gute nachträglich.
Danke.
Ja.
Ja, ich kann mich hier auch nochmal bedanken, und zwar bei den Richters, die mir hier eine, ein Obdach gegeben haben an Heiligabend, wo ich normalerweise nämlich durch die kalten Straßen schlender und irgendwie versuche irgendwas Essbares zu kriegen und ganz einsam mein Weihnachten verbringe, haben die mich hier eingeladen, tatsächlich mich heiden und haben mich hier bekocht und das war sehr schön. Also danke nochmal dafür, das sehr toll, dass ihr mich hier aufgenommen habt und mich hier weihnachtlich beim Weihnachtsessen mit beteiligt habt. Hammer. Das war schön.
Sehr gerne.
Sehr, sehr cool. Danke nochmal dahin.
Ja, wir sind ja auch ein bisschen Heiden. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es hier die große Weihnachtsfeier gewesen.
Naja, aber immerhin war ja schon ein bisschen festlich hier. Auch das, ja, was aufgetischt worden ist, war ja jetzt auch ist ja nicht ohne gewesen. Also insofern.
Ja. Na, was gab's denn? Werden hier schon so darüber erzählt.
Beef Wellington gab's.
Geil. Mhm. Hammer.
Mhm.
Nicht das Einfachste, was man kochen kann.
Habe ich bisher auch noch nicht gemacht.
Hast du noch nicht gemacht?
Mhm. Bist du denn so ein Hobbykoch?
Ja.
Ja?
Ja, gehst auch total gerne.
Erklär doch mal, Lee, wie das Fondue-Essen ablief an Silvester, als wir bei dir waren.
Oh, daran kann ich mich nicht erinnern mehr. Also ich weiß noch, dass
während
du damals...
Während der Corona-Zeit hatte ich doch frei einmal.
Ja, genau. Ich erinnere mich doch, dass...
Da hast du mir nämlich Obdach gegeben.
Erinnere ich mich natürlich noch hervorragend. Vor allem, dass du uns ja auch Tablitsch, das berühmte Kartenspiel, beigebracht hast, was wir dann auch stundenlang gezockt haben, was auch echt Laune gemacht hat. Nee, ich weiß nicht mehr. War einfach ein voller Tisch, glaube ich, ne? Mhm. Viele Leute, also viel Familie und viel Fresserei.
Ja, aber wie läuft das ab mit dem Fondue?
Weiß ich nicht.
Nee, Raclette war das, oder? Kein Fondue.
Ja, ich glaube beides.
Ja, beides.
Üblicherweise machen wir beides.
Mhm. Gleichzeitig.
Ja, klar.
What the fuck?
Ja. Ein bisschen Mashup.
Oh mein Gott.
Dreht sich da bei dir alles um?
Ja, also, hä?
Na klar.
Na klar, sagt er. Okay. Ja, aber ich glaube, diese Raclette-Diskussion, die hatten wir schon mal.
Naja, deswegen dachte ich nochmal aus erster Hand, dass du mal hörst, wie das läuft so bei deutschen Liedern.
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Und, ja, wobei wir haben dieses Jahr auch auf das, letztes Jahr, dieses Jahr, ja, war noch vor 0 Uhr, letztes Jahr auf Raclette verzichtet. Diesmal gab es eine Käse Fondue und Antipasti.
Ach, gab es nicht diesmal, okay. Mhm.
Und Käse Fondue, also macht ihr das selbst oder nimmt ihr da irgendeinen, okay, und dann ordentlich Alkohol rein?
Dann, ich hoffe ja, dass hier auch mal Nathalie zu Gast ist. Die könnte natürlich genau erläutern, wie sie das nämlich gemacht hat. Mhm. Einmal habe ich es auch versucht, das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Ich glaube, die hatten nicht ganz einen Liter, irgendwas zwischen einem halben Liter und wahrscheinlich einem Dreiviertel Liter Weißwein verwendet. Und dann verschiedene Käsesorten. Frag mich da bitte auch nicht, welche jetzt dafür gekauft wurden. Sie hat dieses Mal frei nach Schnauze gemacht, ja. Mhm. Also nicht so wie die Jahre davor. Dann stark nach Rezept und das war wirklich hervorragend.
Ja, cool.
Also das hat sich anscheinend freischnauze mehr gelohnt.
Mhm. Kannst du gerne mal mitbringen, Nathalie, haben wir nichts dagegen. Die ist ja bisher nur so wie Peggys Schwester von El Bundy, die man nur so aus dem obersten Stockwerk hört oder irgendwelche Geschichten, aber noch nie irgendwie die Stimme zu Gesicht bekommen hat.
War das nicht die Mutter? War die ältere Schwester von
Peggy Bunny? War das die Mutter von Peggy Bunny?
Weiß es auch nicht.
Das kann auch sein. Jedenfalls die sich nicht bewegen konnte aus dem obersten Stockwerk.
Ich glaube, es war die Mutter.
Das ist jetzt keine Parallele zu Nathalie, ja?
Ja, ich meine, zur Jubiläumsepisode habt ihr ja schon mal immerhin ihre Stimme mal gehört, ne?
Jawohl. Also,
klickt mal Episode 150 rein, wenn ihr wissen wollt, wie Nathalies Stimme klingt.
Mhm. Wir können bestätigen, es ist kein Fantasiemädchen hier bei Dave. Er hat wirklich geheiratet.
Ja.
Na.
Ja gut, bevor wir jetzt irgendwelche weiteren Namen droppen, machen wir das doch offiziell und das ist jetzt nämlich die offizielle Episode, wo wir auch ein bisschen rückblicken auf das Jahr 2023.
Genau.
Und da wollen wir uns natürlich bei bestimmten Leuten bedanken.
Ja, wir bedanken uns eigentlich bei allen, mit denen wir letztes Jahr aufgenommen haben. Das sind namentlich Julius, Micha und Andi von Nerd Talk, deswegen auch liebe Grüße an Phil an der Stelle. Mhm. Dann war Tom von DropMag hier. Wir hatten Simon zu Gast, erstmalig, aber bestimmt auch nicht das letzte Mal. Dann ein echt gern gesehener Gast, weil wir den auch schon oft da hatten, Chris Rodriguez.
Ja.
Und der hat seinen Kumpel Timo Schaf mitgebracht. Amko war da, Hakan war da, Second Jan natürlich auch wieder und auch irgendwie jedes Jahr öfter zu Gast, Peter und Manu von den Filmfressen.
Ganz genau. Schönen Gruß und vielen Dank für euren Einsatz. Das war's aber noch nicht. Alessandro wollen wir natürlich hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Ein Herr, der auch immer wieder einspringt, wenn einer von uns mal nicht kann. aber wir auch schon einige Dreier-Episoden mit ihm aufgenommen haben. Dann haben wir noch unseren Azubi Dennis, bei dem wir uns bedanken müssen, der eine Menge Einsatz zeigt. Classic Dave ist natürlich vorne mit dabei.
Danke, danke.
Vielen Dank, Classic Dave, auch für das Ausleihen der Filme, für deinen Einsatz, fürs Mitmachen und so.
Logo.
Homegirl Isa. Übrigens ganz cool, dass die beiden nicht im Lostopf sind, weil die beiden haben nämlich gezogen letztes Jahr. Das sieht natürlich schwer nach Geschiebe aus, dass sie ausgerechnet Homegirl Isa und Homeboy Dave aus dem Topf gezogen haben. Also stimmt, die sind beide diesmal im Topf nicht drin, insofern sind wir da fein raus.
Schiebung.
Schönen Gruß an Erik, der wiederum ist mit drin. Schönen Gruß an Mo. Nico und Eugen vom Schauplatz-Podcast Podcast waren am Start. Otto war dabei. Tom von Bullets and Fists sei hier auch nicht unterschlagen. Mit dem haben wir ein Episodchen aufgenommen. Und dann natürlich unsere liebsten Podcast-Kollegen von Ja, hier Filme. Hoffi, Dietz, Jan und auch Hermann, der jetzt mit neu dabei ist. Die waren alle schon mal bei uns. Hoffi auch ein Herr, der auch immer gerne spontan bei uns einspringt, wenn einer irgendwie ausfällt. Siehe letzte Episode. Mhm. Dann noch schöne Grüße an Stefan Kuhlmann und schöne Grüße an Nora. Ebenfalls ein Homegirl von uns, die ebenfalls uns letztes Jahr mal wieder besucht hat. Und da nochmal herzlichen Dank für euren Einsatz. Und ja, hat Spaß gemacht.
Ja.
Mit jedem Einzelnen.
Ja, und die meisten kommen halt wieder. Das ist ja das Coole.
Die
ja,
meisten kommen wieder, richtig.
Ein paar konnte ich ja bei deiner Geburtstagsfeier sehen.
Cooler das stimmt, Weise. Ja, da hast du ein paar kennengelernt.
Ja. Oder wieder gesehen hat.
Ja. Und nicht zu vergessen natürlich die komplette Hörer- und Supporterschaft besonders.
Das natürlich.
Das sind natürlich auch ein sehr wichtiges Volk, die uns unterstützen. Insofern, euch haben wir natürlich hier nicht vergessen.
Ihr habt jetzt 5 mittlerweile, oder? Über die letzten 4 Jahre von 2 auf 5 Hörer gestiegen.
Wir hatten am 30. Wir sind ja der transparente Podcast. Wir haben am 30. Dezember zum ersten Mal 2 neue Supporter an einem Tag gekriegt.
Haben
wir. Jetzt, also jetzt starten wir richtig durch im neuen Jahr. Das ist auf jeden
Alter.
Fall. Das ist
nicht
auf jeden
schlecht.
Fall ein gutes Zeichen.
Ja.
Direkt Heiligabend, so als Weihnachtsgeschenk, oder wann sind die?
Was hast du an einem Tag vor Silvester nicht verstanden?
Nee, das kann ja sein, dass ihr es da erst registriert habt.
Nein.
Okay. Nee, die kamen an dem Tag beide.
Ja.
Deswegen herzlich willkommen an die beiden.
Herzlich willkommen.
Ja, Mann. Schon mal Vorsätze frühzeitig umgesetzt.
Das ist auf jeden Fall nice, ja. Oder die haben genau hingehört, weil wir haben einmal nämlich fallen lassen, dass wir das abschaffen, dass man die rückwirkend noch komplett die Episoden hören kann. Die Support-Episode, die wir rausgebracht haben, dass wir das zum neuen Jahr umsetzen, das haben wir natürlich nicht gemacht, sondern wir geben jetzt den Leuten nochmal den Januarzeit. Also falls ihr deswegen auf den Zug aufgesprungen seid, tut's mir leid, ihr hättet euch noch einen Monat Zeit lassen können. Aber
aber auch nur, weil wir es verbimmelt haben. Also das.
Nein, natürlich nicht. Weil wir das von langer Hand geplant haben.
Genau,
noch einen Monat richtig.
Von langer Hand geplant. Nämlich nicht mit dem Jahreswechsel, sondern nach Januar. Das
seid
ist der Zeitpunkt.
Auch eher für Gnade bekannt als für Schusseligkeit. Also das ist doch klar.
Ja, das stimmt, richtig. Das ist eine Mischung.
Genau.
Ja.
Gnädig sind wir, wie immer.
Jetzt haben wir hier unsere Gäste aufgezählt, die bei uns waren. Ein paar haben es sogar geschafft, uns im Punkteraten zu schlagen. Obwohl der Punkte-Champ Lee hier, der glaube ich, ich habe jetzt keine Statistik, aber ich glaube, er hat besser abgeschnitten als ich im letzten Jahr. Und wir haben es trotzdem geschafft,
gewagter Tipp,
Unentschieden rauszuholen oder uns sogar wegzuhauen.
Ja.
Und diejenigen sind im Lostopf gelandet. Und es sind 13 Lose im Lostopf und nur ein einziger ist mehrfach vertreten, nämlich Hoffi mit 5 Losen.
Der war gleich fünffach, ja.
Der gleich fünffach. Insofern werden wir jetzt hier 2 verschiedene Personen rausziehen und die werden von uns belohnt, stellvertretend für alle anderen. Also Classic Dave, ich würde sagen, du machst wieder die Mare geht's.
Also kennt Hoffi euch beide anscheinend besser, als du Lee kennst.
Sagen wir mal so, er hört auf jeden Fall jede Episode, das hilft.
Ja.
Und ich erkläre einfach besser. Deswegen bin ich halt immer scheiße im Punkteraten.
Naja,
also
wenn es nur danach ginge, alle Episoden zu hören, um dann hier rocken zu können, hätte ja vor allem auch Dennis jedes Mal gewinnen müssen.
Dennis war ja nicht so oft da wie Hoffi. Er hatte, glaube ich, nicht die Möglichkeit, 5-mal zu gewinnen.
Nee, aber 2-mal, oder?
Aber schon eine gute Ausbeute. 5-mal?
Einmal ist ja zumindest auch Dennis vertreten. Ich kann es mal vorlesen. Second Jan ist dabei, Otto ist dabei, Timo hat es mal geschafft, Timo Schaf, Erik, Simon und Alessandro ist mit einem Los dabei. Also, das sind diejenigen, die neben Hoffi auch noch im Lostopf drin sind. Das sind 13 Lose insgesamt und du ziehst jetzt 2 Lose von unserem
Gewinn.
Sehr
gerne. So, wir machen es mal so richtig transparent, indem ich meine Handlungen verbalisiere. Ich schüttel nämlich diese Schüssel, in der die Lose sind. Es sieht aus wie Lotto. Ja.
So viel es sieht aus wie Lotto. Du bist so keck, Alter. Du siehst auch aus wie Lotto.
So, also erster Zettel ist gezogen.
Ich drück dir.
Vielen Dank.
Ich drück dir.
I'm gonna take a nap. Wake me up when we get there.
Na?
So, also ich entfalte den ersten Zettel.
Und?
Und der erste Gewinner ist Simon.
Simon hat gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Simon. Ja, da.
Crazy.
Darfst du dir für einen 30er ein paar Kinogutscheine ausdenken oder eine schöne Blu-ray oder was auch immer du magst, irgendwas Filmrelevantes.
Da würde sich freuen.
So. Ziehst du jetzt wieder ein Hoffi vorbei, oder?
Ich habe zwei. Warte mal, ich entscheide mich für den oberen.
Okay.
Ich entfalte und statistisch gesehen muss es ja kommen. Hoffi ist der zweite Gewinner. Herzlichen Glückwunsch
Hoffi, an Simon und Hoffi. Sehr gut. Glückwunsch, Hoffi. Hast dir verdient. Auch von uns. Glückwunsch und es kommt ein bisschen zurück, ja, für unser interaktives Punkteraten und du kriegst ein bisschen zurück ins Portemonnaie von uns. Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk.
Geil.
Happy Birthday.
Glückwunsch dahin, sehr geil. Hoffi und Simon sind also die Gewinner des diesmaligen Ziehung.
Cool.
Alle anderen dürfen das im Laufe des Jahres wieder probieren und
fürs Protokoll, Alessandro ist wieder leer ausgegangen.
Alessandro ist wieder leer ausgegangen. Das stimmt, ja. Damit rechnet er, glaube ich, auch gar nicht.
Ja. Ja, gut. Aber so ist das ja mit Losziehen. Wenn alle gewinnen könnten, bräuchte man keine Losziehen.
Ja, Alessandro ist der Gewinner der Herzen.
Das sowieso.
Immer.
Das sowieso. So, wollen wir in die Statistiken rübergehen?
Ja, machen wir.
Wir fangen an mit den Serien, würde ich sagen.
Okay.
Und ich habe mal den direkten Vergleich von 2021. Da habe ich 689 Episoden gesehen.
Von 21? Warum?
Naja, einfach so als
ach so.
Übergang.
Ach so, okay.
2022 sind es 476 gewesen und 2023 sind es 479 gewesen. Also
479 Episoden.
Ja, also fast genauso viel. Was interessant ist, es scheinen mehr Dramaserien dabei gewesen zu sein, weil letztes Jahr waren es 13 Tage und 18 Stunden, die ich an Serien verbracht habe. Jetzt sind es 14 Tage und 6 Stunden, obwohl es letztendlich nur 3 mehr waren von der Schlagzahl. Und ich habe in diesem Jahr insgesamt 57 Serien gesehen.
Wow.
Das ist eigentlich nicht so viel.
Nee.
Nee, also Lee wird das auch.
Raus.
Naja, komm.
Naja, also
wirklich.
Das ist schon eine andere Zahl.
Was wollt ihr überhaupt hier?
No. Aber was hast du gesagt? Welches Genre hat bei dir überwogen?
Es müssen ja von der Laufzeit längere Serien sein, wenn ich fast genau die gleiche Anzahl an Episoden habe, aber letztendlich fast einen Tag mehr habe als letztes Jahr. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass mehr Drama-Series waren oder Sachen, die länger gehen. Mhm. Und weniger Comedy.
Ja.
Wie sieht deine Statistik aus? Lee hat sein Versprechen nämlich wahrgemacht. Letztes Jahr hat er verkackt.
Ja.
Serienstatistik hat gesagt, dieses Jahr kommen Zahlen und
ja, die sind jetzt mal echt erschreckend.
Bin gespannt.
Also die Gesamtlänge, ich habe das nur in Stunden. Das darf Dave vielleicht mal umrechnen oder so. Es sind 765 Stunden. Und das auf 136 Shows verteilt.
Ja, das rechnen wir um.
756, hast du gesagt.
Wie viel Shows?
765.
65.
136.
Okay, wow.
Und das sind 1550 Episoden.
So, das sind 31 Tage, ja knapp 32 Tage.
Also okay. In allem hast du meine Zahlen definitiv verdoppelt. Was die Laufzeit angeht, 32 Tage, ich habe 14 Tage doppelt und Serien bin ich bei 57, insofern da fast schon verdreifacht.
Ja, und eben 1550 Episoden.
Ja, Wahnsinn.
Ja, aber weißt du, also da waren natürlich auch viele Comedy-Shows dabei, die ich dann komplett und durchgeguckt habe. Ja, eben, also ich habe ja komplett South Park nachgeholt letztes Jahr zum Beispiel.
Eben, sowas. Ja. Du hast ja nicht dieses Serienverhalten wie ich.
Nee, nee, das kann man echt nicht vergleichen, aber das ist ganz cool. Ich hatte auch eine Übersicht. Tatsächlich habe ich im Schnitt die meisten Serien von Apple TV Plus geguckt.
Das sind
20 Shows.
Oh, okay.
Und Genre, ja, Comedy 90 Shows, Drama 68, Sci-Fi 21. Also wenig überraschend, was so meine Vorlieben angeht, das korreliert. Da habe ich auch eine Übersicht. 104 davon aus den USA. aus 10 Ländern immerhin Serien.
Mhm. Nicht schlecht.
Hast du dort noch geschlafen letztes Jahr?
Wenig.
Mhm.
Weil ein paar Filme habe ich auch noch geguckt.
Ja, aber dafür machen wir den Podcast. Nicht dafür, dass wir schlafen, sondern dafür, dass wir den Output auch rausboxen können.
Ja, stimmt.
Ja, aber das ist schon krass, ne? Weil das sind halt über 4 Episoden am Tag im Schnitt dann.
Ja.
Schon. Naja.
Kleine Couch-Potato, Dali.
Mhm. Meinst du auch?
Kleine Couch-Potato.
Hast du ganz schön Plauzen bekommen.
Ja, ja, ne? Dafür sind wir erschreckend oft im Kino.
Das auch, ja.
Dave, hast du auch eine Statistik, was Serien angeht?
Nee, nicht Serien leider. Ich habe mir die besten 3 aus dem letzten Jahr aufgeschrieben, so einfach zur Info, die ich am meisten gefeiert habe, aber das war's schon.
Mhm. Na, dann schauen wir raus.
am meisten hat mich The Last of Us begeistert. Die hat mich wirklich von vorne bis, also von Anfang bis Ende absolut mitgerissen.
Ist das so eine 10 für dich, oder?
Ja, war eine 10.
Okay.
Dich gefolgt von Beef, die habe ich auch sehr gefeiert, die Serie. Und danach als kleiner Star Wars-Fan, Ahsoka, habe mich auch sehr gut unterhalten.
Cool. Okay, also bei den ersten beiden bin ich voll bei dir. Ahsoka, wirklich? Boah, ich fand das
so lame. Ich habe halt nicht so viele Serien wahrscheinlich gesehen wie du, deswegen war sie
ja, okay.
Dann für mich. Aber es gibt noch geilere Star Wars-Serien, das muss klar. Das muss man.
Hast du komplett sagen. Gesehen? Hast du gar nicht drüber geredet, oder?
Stimmt, habe ich nicht
die drüber geredet. Wurde noch nicht gebracht, ne?
Ja. Mir ist bei der Erstellen der Top Ten auch aufgefallen, dass ja einer der Filme, die in meiner Top Ten sind, den habe ich einfach nicht besprochen hier.
Oh ja.
Ja.
Der Lee wieder, in a nutshell.
Ganz schön dekadent.
Ja, wollen wir mal einfach die Statistiken durchgehen bei Letterboxd und gucken, was da so steht? Was das Jahr 2023 angeht?
Ja. Ab dafür.
Fangen wir mit den Gesamtfilmen an, oder? 474. Diesmal habe ich die 500 nicht geknackt, aber...
Alter, das gibt's ja nicht.
Muss
ja
nicht.
Ich hätte geschworen, dass du weniger hast als ich. Dass du mehr hast als ich. Jetzt hast du weniger.
Okay.
Ich habe 479.
Du hast 479. Mhm. Ja, hast 5 mehr.
Mensch.
Dave, haut uns weg.
Nee, voll abgeschlagen. Ich hatte ja 2022 etwas über 500. Ja, hat mich dann auch erschrocken, wie viel ich da einfach gucke. Und diesmal waren es tatsächlich nur 334 Filme, die ich gesehen habe. Was wahrscheinlich an meinem ziemlich stark gestiegenen Videospielkonsum dann auch lag.
Bei mir hat es nicht geholfen, dass die PlayStation 5 dann ins Haus geflattert ist, irgendwann vor 3-4 Monaten. Ja. Da ging der Filmkonsum ein bisschen zurück und der Serienkonsum. Das kann ich bestätigen.
Ja.
Naja, also gemessen an meiner Serienstatistik war jetzt tatsächlich die letzte Dezemberwoche die aktivste.
Oh, okay.
Bei mir.
Da, wo du flach lagst.
Aber ja, eben. Klar, kann man sonst nichts machen.
Mhm. Ja, das ergibt einen Durchschnitt von 39,5 pro Monat immerhin. Das ist, glaube ich, trotzdem mehr als der Durchschnitts-Letterbox-User da draußen.
Ja.
Und pro Woche ist das ein Durchschnitt von 9,1 bei mir.
Hm. Ja, da sind wir sehr ähnlich. Ich bin halt bei 39,9 und 9,2 entsprechend.
Alles sehr dicht beieinander.
Ja, aber jetzt würde mich mal interessieren, wie ist das bei dir mit den Genren aufgeteilt? Also hast du wahrscheinlich auch am meisten Drama-Filme gesehen?
Ja. Drama ist ganz vorne mit 251 Filmen, gefolgt von Comedy, 138 und danach kommt Thriller mit 97.
Ach witzig, bei mir ist noch Action vor Thriller.
Nee, davor kommt noch, also dann kommt noch Crime, Action, Romance, Horror, Adventure, Fantasy und dann Sci-Fi. Aber Sci-Fi auch mit
22. Wie viele Horrorfilme hast du?
59.
Gibt's ja nicht, 68.
Lass mich in einem.
Was ist denn da los, ey? Nee, aber ich habe wahrscheinlich weniger. Ich habe 213 Drama nur und dafür aber 172 Comedies.
Und ja, siehst du, dann habe ich bei Drama ein bisschen mehr.
Wie viel hast du bei Science Fiction?
Nur 54.
Oh, das ist ja wenig.
Mhm.
Dann erzähl mal was von deinen Statistiken.
Da habe ich nicht weiter nachgeforscht. Ich war so erschrocken über die geringe Anzahl. Ich habe aber nachgeforscht, wie viele Filme ihr also die 2023 rausgekommen sind, wie viel ihr davon rezensiert habt.
Okay.
92 waren es.
92 Filme, die 2023 auch released wurden.
Genau.
Okay.
Mhm.
Interesting. So, was haben wir hier noch? Countries, Language, wenig überraschend wahrscheinlich USA mit 307 Filmen ganz vorne.
Ja.
Bei dir auch?
335.
Gefolgt von England?
UK, ja.
Und dann Frankreich?
Mhm.
Bei mir auch. Und dann an vierter Stelle schon Deutschland
bei mit
37 Filmen.
Boah, krass, ich hab Guess, Alter, was ist denn da los?
Wow.
Wie kam es dazu?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich zum Teil waren es Auftragsfilme, zum Teil freiwillig gewählt. Kann ich dir gar nicht sagen. Also ich bin selber hier ein bisschen überrascht über die 37.
Oder irgendwie.
Naja, die stecken aber schon auch tatsächlich halt öfter mal irgendwo mit drin.
Das stimmt.
Ja, genau.
Weil sind natürlich auch die Produktionsfirmen.
Auch zum Beispiel. Weil
ich glaube, so Triangle of Sadness zum Beispiel, ne? Das ist ja super stimmt. Viele deutsche Fördergelder.
Das stimmt.
Einen haben wir auch heute.
Ach so?
Mhm.
Da bin ich immer gespannt. Hätte ich jetzt nicht gewusst.
Was kommt nach Deutschland bei dir?
Nach Deutschland kommt Italien.
Das ist bei mir Kanada.
Dann kommt halt Kanada.
Durch Kronberg und Co.
Spanien, dann kommt Japan, dann kommt Belgien und Dänemark. Schlusslicht mit 11 Filmen. Auch schon eine Menge. 11 dänische Filme gesehen.
Das waren die Pornos wahrscheinlich. Color Climax und so.
Nee.
Okay.
Glaube nicht.
Die Lars von Trierdinger.
Naja, oder Oder halt hier die ganzen in China essen die Hunde-Komödien und so, die haben wir auch gesehen hier. Ja. Old Man in New Cars. Das fällt, glaube ich, auch alles unter Dänemark. Ja. Englischsprachig ganz vorne. Dann nach Französisch, dann nach Deutsch. Und die anderen, das hängt alles sehr, sehr dicht beieinander hier.
Ja, ist bei mir auch so klar.
Japanisch, Kantonesisch, Koreanisch, Dänisch, Polnisch. Alles so 3-4 Filme. Alright. Wollen wir weiter zu den Releases. Jetzt hast du gerade gesagt, 2023
sind bei mir 17,7%.
Bei mir sind 7,2%. Hast du aber das hätte ich jetzt auch geschätzt, dass du wahrscheinlich mehr neuen Stuff als ich geguckt habe. Mhm. Bei mir sind es 34 von 474 Filmen.
Ja,
die aus dem Jahr 2085
tatsächlich. Aber ja, das also hätte ich jetzt auch gedacht, ich gucke durch tendenziell schon öfter mal irgendeine neue Erscheinung.
Ja. Und was du eigentlich noch mehr tust als ich, sind Rewatches. Mhm. Da bin ich immer gespannt, bei wie viel du da landest.
8.
8 Rewatches nur?
Ja.
Oder 8%?
Nee, 1,7%. 8 Filme. Aber das ist halt auch wieder das Ding, ne? Oftmals entdecke ich dann ja, den haben wir jetzt als Auftragsfilm bekommen. Ich kannte den schon, hatte den aber halt davor nicht gelockt und dann ist das halt laut Letterboxd natürlich kein Rewatch.
Aber wenn du weißt, dass du ihn gesehen hast, dann markierst du den schon als vorher schon mal gesehen, oder?
Wenn ich vorher schon mal bei dem Film gelandet bin, klar.
Aber nicht beim aktuellen Locken? Weil du kannst ja beim aktuellen Locken, gibst du doch auch einen von wegen Watch Before, oder nicht?
Nee.
Da machst du nicht den Haken. Okay. Ah, dann fehlen natürlich die ganzen Filme. Weil dann in dem Moment wird das natürlich als Rewatch registriert.
Nee, das ist ja, mein Gott, da muss ich ja zusätzlich was klicken.
Das ist ein Haken, Junge. Okay. Also bei mir sind es 21,5%. Finde ich schon ganz interessant. Das heißt, jeder fünfte Film ist zumindest ist ein Rewatch. Also die Rewatch-Quote ist gestiegen. 102 Filme von 474 hatte ich schon mal vorher gesehen.
Mhm. Wie viel Prozent hast du denn reviewed, beziehungsweise not reviewed?
2,7% habe ich reviewed.
Stark.
13 von 474. Aber gut, die Reviews bei mir kannst ja nicht wirklich ernst nehmen.
Ist ein Satz oder was?
Naja, also, weil wir rezensieren ja die Filme bei uns im Podcast. Insofern sind das alles so scherzhafte...
Das wäre auch Quatsch.
Scherzhafte Bullshit-Rezensionen. Also nichts jetzt wirklich, was irgendwie relevant
ist. Ich habe, glaube ich, 3 rezensiert, aber auch immer nur mit einem Halbsatz.
Immerhin. Ja. Folgt dem Dave,
Ich musste meinem
Frust... Da ist der heiße Schütz.
Ja, genau. Ja, wenn ihr die wirklichen Gurken bei mir, oder die Gründe für die wirklichen Gurken wissen wollt, die könnt ihr dann nachlesen.
Ja. So, jetzt kommen wir zu den meistgesehenen Stars.
Mhm.
Wollen wir, wo fangen wir an? Ganz vorne oder ganz hinten, oder?
Wie, ganz hinten? Bis wohin gehen wir denn?
Bei 3.181.
Ich habe hier ganz viele mit 4 Filmen, dann habe ich ein paar mit 5 Filmen und ich habe einen einzigen mit 6 Filmen.
Mhm.
Ich zähle mal die mit 5 Filmen auf. Judy Delpy, Willem Dafoe, Carrie Fisher, Casey Affleck, Brian Cox, Bruce Willis und Brendan Gleeson haben, von diesen Damen und Herren habe ich jeweils 5 Filme gesehen und der Spitzenreiter bei mir ist Forrest Whitaker mit 6 Filmen.
Also ich glaube, ich 10 Schauspieler mit 5 Filmen, deswegen ich werde die nicht alle aufzählen, aber surprise, surprise, Will Ferrell ist dabei.
Mhm.
Ja. Samuel L. Jackson 6 Filme, Tilda Swinton 6 Filme, Clancy Brown 6 Filme und dann habe ich noch 2 Leute mit 7.
Na, wer sind denn die Herren?
Nicolas Cage und John Cena.
Nicolas Cage und John Cena sind die Spitzenreiter.
Man sieht schon. Zusammen in einem Film.
Nur anspruchsvolle Filme geguckt.
Ja, man sieht, wo der Hase hinläuft. Definitiv.
Aber hey, auch 5 Filme mit Al Pacino, ne? Also, so ist es nicht.
Okay, der holt die Kastanie wieder aus dem Feuer. Mhm. Was hast du da bei Schauspielern zu stehen?
Nee, müsste ich jetzt aufrufen.
Achso, auch nichts Bestimmtes.
Macht immer diese detaillierten.
Ich habe auch 5 Filme mit Zoe Saldana und Rosario Dawson gesehen.
Oh, okay.
Auch schön.
Nicht schlecht. Wie sieht's mit den Regisseuren aus?
Tja, weißt doch, ich habe alle Filme von Ari Aster in ein paar Tagen geguckt und deswegen steht da jetzt halt 11 Filme von Ari Aster.
Ach so, inklusive die Kurzfilme natürlich alle.
Ja.
Ja, okay, auf 11 Filme komme ich nicht. Also mein Spitzenreiter ist hier mit 5 Filmen Krzysztof Kieslowski.
Ach so, nee.
Wo uns Lukas hier durchgejagt hat.
Ja.
Mit den 3 Farben, oder
was? Warum hast du dann 5? Ich habe 4 von dem.
Weil ich noch einen gesehen habe von der Schneiderliste, glaube ich.
Ah, ja.
Den Dave mir ausgeliehen hat.
Dieses
Streikdrama.
Streikding, ja.
Der Mann aus Marmor oder Eisen.
Richtig.
Eisen war das, glaube ich.
War doch Kieslowski, oder?
Ja.
Ja. Und das ist der 5, deswegen möchte ich einen voraus. Ja, und dann ganz viele drei Filme, also Joe Cohen, Barry Levinson, Tim Burton, Scott Cooper, Brian De Palma, Hal Ashby, Terry Gilliam, Wes Anderson, Walter Hill, Ryan Johnson, Vladimir Johansson, Guillermo del Toro. Ja, und dann geht's weiter mit zwei Filmen, nicht der Rede wert.
Hm.
Da ich ja nicht so Filmografien durchhorste wie du, ist das...
es ist bei dir immer so ein bisschen verteilt.
Nicht so super spektakulär.
Ich habe halt noch 10 Filme von Quentin Dupieux, 5 von Cronenberg, 5 von Wes Anderson, 4 von Ben Affleck, 3 von Brian De Palma und Francis Ford Coppola und Spielberg.
Okay.
Ja, aber das ist klar, ne? Die ganzen Auftragsfilme.
Korrektur ist weiter. Manus, Marmor und Eisen. Ich glaube, du hattest den eingesehen, wie ist denn der?
Kurzer Film, das Töten.
Ja, genau, der ist, glaube ich,
Guess. Ja, aber den habe ich ja auch gesehen.
Den hat er auch gesehen, ja. Mhm. Ich weiß, dass ich irgendein polnischen
Film gesehen habe. Aber Guess, du kannst ja einfach draufklicken, dann siehst du doch, welche. Welche das sind.
Dann machen wir das für diejenigen, die das interessiert.
Ja, stimmt, ist auch wieder richtig.
Ich glaube, niemand.
Nicht wirklich.
Mich interessiert's.
Okay, also. Da gehe ich mal davon aus, dass du einen vergessen hast. Weil hier ist natürlich die komplette Drei-Farben-Trilogie. Hier ist A Short Film About Killing und hier ist The Double Life of Veronique drin. Also die zwei Leben der Veronika.
Heißt, ich habe mal wieder einen vergessen.
Na, wenn du dann nur vier hast, dann muss deiner fehlen.
Die Drei-Farben und den Short Film About Killing. Und welcher war jetzt noch?
Die zwei Leben der Veronika hast du nicht gelockt. Das wäre dann der 5.
Ja, siehst du.
Fusch am Bau.
Naja, es ist nichts Neues, dass ich das immer wieder vergesse. Ey.
Also Lee hat eigentlich 3000 Filme gesehen, nachdem er 300
Stunden. Wir kommen noch auf die 500. Jede Wette, Alter. Dass wir hier im Laufe der Episode noch auf die 500 kommen.
Das war so eine 5-Stunden-Episode jetzt
auch. Das gibt's doch nicht. Warum zur Hölle habe ich den nicht gelockt? Wir haben den noch gesehen.
Du lockst immer wieder irgendwelche Filme.
Ja, ja.
Da finde ich ganz interessant hier diese Spalte, dass Filme, die ich
nicht,
höher bewertet habe als der Durchschnitts-Patron hier bei Letterboxd. Also Gods of Egypt hat eine 1,90 bei Letterboxd. Von mir 4 Sterne gekriegt. Hier habe ich auf jeden Fall den Durchschnitt nach oben getrieben. Forces of Nature auf die stürmische Art. 4 Sterne von mir. 2,48 bei Letterboxd. Mhm. Blonde hat von mir 3,5 gekriegt. 2,04 bei Letterboxd. Alarmstufe Rot 2, 2,62 bei Letterboxd. Von mir 4 Sterne. Dann die 5 Sterne für Bronson und die 4 Sterne für Flash haben auf jeden Fall auch den Durchschnitt nach oben getrieben.
Das sieht man auch in den Statistiken, ja?
Unter der, unter. Also wenn du jetzt runterscrollst, dann kommt hier Highs and Lows und dann kommt Rated Higher than Average und Rated Lower than Average. Aber ich weiß jetzt nicht, was jetzt meine Vollversion beinhaltet. Und
ja, zumal ich bewerte ja bisher eh nicht,
stimmt,
deswegen
du nicht. Ja.
Werde ich das eh nicht sehen.
Umgekehrt gibt es ja auch die Variante, Filme, die ich bewertet habe, die normalerweise, wo der Durchschnittswert höher ist, zum Beispiel Brick, von mir 1 Stern, hier dann natürlich 3,72 oder The Life and Death of a Porno Gang, Margaret, Freddy Got Fingered, 4 Fäuste gegen Rio und Tangerine, das sind so Filme, die ich schlechter bewertet habe, als sie eigentlich sind.
Ich hatte auch bei eurer Statistik oder in die Liste reingeguckt und mal ausgewertet, welche Filme ihr von 2023 rezensiert habt und wer bessere Punkte von wem bekommen hat.
Nicht, dass du jetzt die Top 10 vorwegreißt.
Nee. Ist jetzt ohne Namen. Aber da habe ich gesehen, dass Lee, glaube ich, doppelt so häufig mit 8 oder mehr Punkten vergeben hat als du. Du warst bei den neueren Produktionen anscheinend ein bisschen kritischer unterwegs.
Das ist, glaube ich, nicht auf die neuen Produktionen bezogen. Also Lee ist allgemein ein bisschen
euphorischer.
Ein bisschen spendabler, was die Punkte angeht.
Ja.
Da hast du jetzt investigativ nicht das große Geheimnis gelüftet.
Ja, nee, das war mir klar. Aber ich wollte es einfach nur mal. Ja, hätte sich ja auch da was verändern können.
Mhm.
War aber nicht.
Na gut. Ja, und jetzt haben wir noch unsere Top 10.
Ja.
Ja. Ich habe jetzt 2 Top 10s aufgestellt. Einmal eine mit aktuellen Filmen von 2023. Damit wir mal mithalten können mit den anderen Podcasts, die natürlich auch so eine aktuelle Top 10 bringen. Und ich habe eine Top 10 gebracht, wie jedes Jahr, von allen gesehenen Filmen dieses Jahr. Wer möchte mal starten?
Naja, da du jetzt, schau mal, der Einzige bist, der letztere Top 10 hat, möchtest du die dann vielleicht zuerst sagen?
Nee, ich habe die auch. Ich
du hast auch gesagt, gemacht. Oder?
Mhm.
Ja.
Ach so, okay.
Dann Ladies First.
Fangt mal an.
mit der, die wir in 2023 gesehen haben, die aber nicht unbedingt 2023 als Produktion.
Genau, allgemein Filme.
Allgemein, okay. Ja, da waren ja im Januar gesehen aktuelle Oscar-Kandidaten dabei. Wenig überraschend hatte ich dann für mich Bardo, Tar, Argentina 1985, Best Nichts Neues. So, das waren für mich sehr starke Filme. Dann, den wir letztens gebracht haben, die erste Filmung Best Nichts Neues von 1930. Mhm. Ist für mich absolut stark. Dann habe ich mir...
Du hast aber keine Reihenfolge jetzt drin.
Nee, ich habe keine Reihenfolge. Es ist einfach nur zehn Filme. Ohne da würde ich mich schwer tun. Shining habe ich mir vor kurzem mal gegeben. Das ist für mich so ein All-Time-Classic. Mhm. Suzume fand ich sehr stark als Anime-Film. Avatar, The Way of Water. Ich habe nicht alle Filme, die... Also ich habe jetzt...
Alter, nur Avatar... Sekunde. Also Avatar 2 ja, gehört für dich zu den besten Filmen des Jahres?
Moment, ich habe jetzt hier nur die raufgenommen, die ich nicht in der 2023er Geschichte mit gelistet habe. Sonst würde ich da einige hier mit drüber ziehen. Ich habe einmal Top 10 Produktionsjahr 2023.
Ja.
Und dann die ich unabhängig, also nicht 2023 produziert, dann letztes Jahr gesehen habe. Ja, überraschend, ne? Ich habe einiges nicht gesehen, was auch letztes Jahr produziert wurde, was dann hier raufgekommen wäre. Aber für mich zählt dann Avatar damit dazu.
Wow. Ja. Okay.
Deswegen, jetzt kommen auch noch zwei Titel, da wirst du wahrscheinlich noch mehr die Augen verdrehen.
Ja, weil ich fand den noch nicht mal gut. Also das, der ist so weit weg davon, bei mir auf irgendeiner Top-Liste zu landen.
Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Für mich macht der visuell halt, wenn ein Film visuell einfach geil ist, dann
Visueller gibt der typ, bei der mir. Visueller Typ, der Dave.
Ich bin ein sehr visueller Typ, ja. Ich gucke auch die ganze Zeit schon zu dir rüber.
Okay, jetzt wird's weird.
Jetzt, ja. Schön.
Wollte man andere Filme mit reinnehmen, die ich einfach überraschend gut fand. Cassandro, der hat mir sehr gut gefallen. Und
was ist das
denn? Über einen Gay-Wrestler.
I'm intrigued. Ein Gay-Wrestler. Okay, der war gut, ja.
Der war super. Und Dungeons and Dragons, der hat mich ja auch sehr unterhalten. Hatten wir ja auch schon.
Ja, der Film hat viele Fans auf jeden Fall. Ja. Ja, das Ding ist, also ich habe tatsächlich versucht, eine Top 10 in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen und es sind 23 10-Punkte-Filme gewesen, die ich im Jahr 2023 gesehen habe.
Alter.
Insofern musste ich mich hier natürlich entscheiden, welche rausfallen und dann sind so Sachen wie Im Westen nichts Neues und Carrie, Harold and Maude, Limbo, Der Exorzist, Her, Wild at Heart, Deer Hunter und Die Fliege sind da rausgeflogen aus der Top 10 und sind natürlich alles Mega-Filme. Aber ich habe mich jetzt mal entschieden, habe Bronson auf den 10. Platz gepackt, für mich der beste Raven, insofern musste der da rein. An 9. Stelle, es ist alles halt sehr dicht beieinander. No Country for Men. Auf dem 8. Platz habe ich I Saw the Devil. 7. Platz Lawrence of Arabia, Erstsichtung. 6. Platz Rushmore, auch Erstsichtung, mega. 5. Platz Psycho von Hitchcock. Und dann 4. Platz, 4., 3., 2., 1. mussten irgendwie sein. Jurassic Park, 3. Platz Scarface. Und wir haben die ersten beiden Godfather-Teile durchgenommen. Die habe ich jetzt nicht hier einzeln aufgezählt. Und ich habe auch nicht die Star Wars-Teile einzeln aufgezählt. Deswegen habe ich auf den 2. Platz jetzt The Godfather eingetragen und auf dem 1. Star Wars stellvertretend auch für die alte Trilogie. Ja. Das ist soweit meine Top 10 von den Filmen, die wir insgesamt gesehen haben. Egal ob alt oder neu. Und,
Naja, siehst du, und das... Ich finde es halt unmöglich zu sagen, warum ist Psycho nicht in dieser Liste? Weißt du, oder?
Weil er halt auf dem, Psycho ist auf dem 5. Platz, aber schlechtes Beispiel.
Ja, okay, gut. Oder für mich wäre halt auch so, wir hatten, glaube ich, auch Fargo und Terminator und das sind alles so Sachen, ey, ich hätte Indiana Jones 3 noch, Herbstsonaten, das sind alles so krasse Filme, Mann. Ich habe da keine Top 10 erstellt.
Also aber das ist Psycho es halt. Es so. Muss auch manchmal wehtun, ja. Da bestimmte Filme dann eben auf den 11. oder 12. Platz und dann rauszuboxen. So.
Ja, aber ich will mich nicht entscheiden zwischen dem Paten und Star Wars, Alter.
Wie also, unprofessionell.
Nö.
Apropos Paten.
Das ist auch Quatsch. Also ich kann auch niemanden ernst nehmen, der bei solchen Filmen sagt, ja, der ist über dem anderen.
Also. Kannst du mich jetzt nicht ernst nehmen, ich fühle mich nicht ernst genommen, weil ich jetzt irgendwie Star Wars
und Godfather habe. Du hast ja jetzt immer dann in so einem Nebensatz gesagt, ja, und weil wir irgendwie Episode 4, 5, 6 habe ich halt zusammengepackt und stellvertretend auf einem Platz. Wenn du dann anfängst, Filme zu gruppieren und dann irgendwo Plätze zu verteilen, dann ist ja nochmal ein ganz anderes Game. So, deswegen, es geht jetzt darum, wie geht man so eine Top 10 an? Und für mich ist eben, ja, vom vermeintlich schlechtesten bis zum ersten oder halt vom 10. bis zum ersten. Und das fällt mir bei den Filmen halt viel zu schwer, als dass ich das machen möchte.
Okay. Boykott.
Apropos Pate.
Absoluter Boykott.
Ich lenk mal ab. Gibt es Pläne für Teil 3 bei euch, den irgendwann demnächst zu sehen, nach hier nachzuschieben?
Nicht
so?
Offiziell.
Ja, noch nicht, ne? Das waren ja Auftragsfilme.
Ah ja.
Und vielleicht kommt das.
Mhm.
Vielleicht kommt da was hin.
Gut.
So, und jetzt haben wir aber alle offenbar
ich frage einfach noch ganz kurz abschließend. Natürlich, ich habe nicht die auch nochmal gegeben. Der dritte steht jetzt die Tage über noch an.
Mhm.
Da werden wir uns aber wahrscheinlich gleich den Recut, diesen Coda, dann reinziehen.
Ach so, ja. Okay.
Ja.
So, und jetzt haben wir alle offenbar noch eine Top 10 mit Filmen mit dem Produktionsjahr 2023.
Mhm. Haben wir.
Gut. Sollen wir die von hinten aufrollen oder habt ihr da, also du, Guess, du hast eine Reihenfolge, Dave?
Ich habe keine Reihenfolge.
Du nicht? Okay. Willst du dann einfach auch immer einen nennen?
Kommst du auf 10?
Ich komme auf 10.
Naja, dann
hab grad noch eine Elf das machen, aufgeschmissen.
Ja, dann nenn mal deinen ersten.
Guardians of the Galaxy Volume 3.
Mhm. Sollte bei mir auch auftauchen später.
Ja, ist bei mir auch drin. Aber nicht auf der 10. Da ist Barbie.
Barbie hast du auf der 10. Mhm. Barbie ist bei mir rausgerutscht aus der Top 10. Mhm. Auf der 10 habe ich The Killer von David Fincher.
Aber Barbie habe ich auch drin.
Mhm. Ich glaube, wenn wir jetzt bei jedem Film sagen, habe ich auch drin. Und
sind wir schnell durch?
Ein paar werden wahrscheinlich sich überschneiden, da gehe ich fest von aus. Wäre auch komisch, wenn nicht.
Na dann, 9. Platz?
Nee, ich habe ja keine Reihenfolge.
Ja, dann
sag halt irgendeinen.
Irgendeinen Fantasie-9. Platz.
Evil Dead Rise. Bester Horror. Schrägstrich. Schon ein bisschen Splatter-Streifen des Jahres.
Mhm. Guess?
9. Platz bei mir, Killers of the Flower Moon.
Den habe ich ja nicht geguckt. Noch nicht.
Okay. Ich habe Oppenheimer.
Mhm. Warum so verdutzt?
Weil der niemals auf... Also bei mir wäre der niemals in der Liste. Das finde ich echt krass.
Ich bin dann schon nach Punkten gegangen. Also ich habe logischerweise dann die 10 Punkte, 9 Punkte, 8 Punkte. Und von den 8 Punkten habe ich dann ein paar aussortiert.
Ja, da warst du ja nicht so.
Barbie halt eine 7,5.
Ach, siehst du, bei mir ist bei 8, da war die Liste schon längst vorbei. Schon längst voll, weil bei mir waren es tatsächlich entweder halt... Nee, ich glaube, es gab nicht einen 10-Punkte-Film. Das fand ich abgefahren. Also von den Filmen aus dem Produktionsjahr 2023 habe ich nicht einmal 10 Punkte vergeben.
Ich schon.
Aber 9,5 ein paar Mal. Und dann von 9,5 bis 8,5 und dann hatte ich auch schon eigentlich 11 sogar zusammen. Weil Infinity Pool möchte ich schon irgendwie zumindest noch erwähnen, weil den fand ich schon echt fett.
Mhm.
Ja. So, Platz 8 ist bei mir dann Guardians of the Galaxy 3.
Okay, Platz 8 ist bei mir Evil Dead Rise, den du gerade erwähnt hast. Top. Der ist auch in meiner Top 10.
Was habe ich noch? Ich habe noch Bo is Afraid. Du
hast ja eine ähnliche Top 10 wie ich auf jeden Fall. Der kommt auch noch.
Wie gesagt, bei mir auch. So, Platz 7. The Holdovers.
Mhm. Den habe ich natürlich nicht gesehen, aber bei mir ist auf Platz 7 ein A24-Film namens Past Lives.
Mhm. Ja, ich mir die
der fehlt mir leider noch. Hast du auch noch nicht gesehen, Dave?
Nee, vorgestern kam die Blu-ray endlich an.
Okay. Wie nennst du einen anderen Film?
Was habe ich noch? Ein Super Mario Brothers Film, den ich überraschend unterhaltsam fand.
Ja, ich mochte den auch. So, Platz 6?
Infinity Pool.
Ha.
Gerade erwähnt.
Top.
Bei mir auf Platz 6.
Geil. Bei mir ist Spider-Man Across the Spider-Verse.
Mhm. Habe ich beide noch nicht geguckt. Mission Impossible, Dead Reckoning Teil 1 war für mich Action pur, von Anfang bis Ende, top.
Mhm. Cool. Platz 5? Bei mir Theater Camp.
Theater Camp, okay. Nicht gesehen. Bei mir auf dem 5. The Flash.
Ja, den habe ich auch noch bei mir in der Liste.
Der beste DC-Film des Jahres für mich.
Ja, ich habe noch Cocaine Bear, den ich total abgefeiert habe.
Echt? Ja, der ist in der Top 10. Mhm. Okay.
Sind wir jetzt bei 4?
Ja.
Bei mir Bo is Afraid.
Bei mir auch Bo is Afraid.
Cool.
Yay. Jetzt wird dafür schon geklingelt.
Beide auf dem 4.
Oppenheimer habe ich hier auch natürlich auf der Liste. Ich glaube, ich habe es dann schon alle genannt.
Also okay.
Wird jetzt nicht weiterkommen von mir.
Hast du schon alle genannt?
Mhm.
Ja, gutes Stichwort. Oppenheimer ist bei mir auch auf dem 3. Platz.
Auf dem dritten ist bei mir Bottoms.
Bottoms ist auf dem dritten. Mhm. Cool. Will ich auch noch sehen. Haben wir vielleicht den gleichen zweiten Platz mit Maestro?
Nee.
Haben wir nicht.
Da ist bei mir Anatomie eines Falls.
Ah, stimmt. Ja, und jetzt kommen wir zum Spitzenreiter. Das ist nämlich der einzige 10-Punkte-Film von den neuen 2023er-Filmen in diesem Jahr. Ich vernehme, dass die Guardians of the Galaxy einen sehr ruhmreichen Abgang gekriegt haben mit dem dritten Teil und deswegen ist das für mich der beste des Jahres.
Bei mir ist es Rye Lane.
Mhm. Rye Lane ist auf dem ersten abgefahren, okay.
Den habe ich auch noch nicht geguckt.
Das ist echt ein geiler Film und ich finde das schon bezeichnend, wenn du überlegst, also sowas wie Guardians oder Oppenheimer, Barbie und so, was die für ein Budget haben und dann kommt halt echt so ein kleiner Independent-Film aus England und hat mich schwer begeistert.
Hammer.
Fand den richtig cool.
Ist natürlich ein gutes Stichwort, weil einerseits würde ich dir natürlich gerne sagen, guck dir nie wieder Romcoms an. Andererseits kommst du jetzt mit Rye Lane um die Ecke, was ja dann einer von 100 ist, der du mal was abgewinnen kannst, weil ich habe No Hard Feelings gesehen.
Ach.
Und habe mir den angeguckt und konnte den natürlich wesentlich mehr abgewinnen als du. Und
das war der mit Jennifer Lawrence?
Ja, ich fand ihn schon sehr charmant. Mhm. Also
Dave, du mochtest den auch nicht. Der war richtig scheiße, ne?
Ja, richtig scheiße. Nee, war er nicht.
Ich weiß nicht mehr, wie viele Punkte, aber ich war doch schon sehr enttäuscht. Guess.
Wo landest du denn bei wie vielen Punkten?
Ich lande bei 7.
Ach du
Scheiße. Das ist ein cooler.
Ich glaube, ich habe 5 Punkte gegeben oder so.
Wie viel?
Ich guck nochmal nach, aber ich meine...
Ja gut, Dave ist bei Limbo bei 3 Sternen und keine Ahnung, und irgendwelchen Filmen, die ich 5 Punkte gebe, steht der bei 2,5 und so. Ich denke so, was ist denn das ist kein Maßstab.
Wie, wo du 5 Punkte gibst, bin ich bei 2,5.
Richtig oft.
Du meinst Letterboxd 5 Punkte.
Aber warum ist da, ja, warum ist er weniger Maßstab als du?
Nee, 4 Punkte sogar nur. No Hard Feelings. 4 Punkte.
Ach so.
4 von 10.
Na. Was, 4 von 10?
Na, 4 von 10 Punkten habe ich No Hard Feelings gegeben, weil ich den
so. Ja, die war noch niedriger. Die war bei 3 oder so, glaube ich. Ja. Von 10. Okay. Insofern, ich gebe hier eine 7. Also, es ist ein cooler Film.
Na, siehst du. Dave und ich zusammen so viele wie Guess.
Guter, gute Laune-Film.
Nee.
Müsste ja nicht so sehen.
Ja.
Ich hätte lieber gar nicht gesehen, ja.
Naja.
Ja, es ging für mich auch schon Richtung Zeitverschwendung tatsächlich. Also. Aber du, Alessandro ist voll seiner Meinung. Okay. Der hat nämlich sogar gesagt, beste Rom-Com des Jahres.
Alter.
So gleich.
Wow.
Also ich habe auf jeden Fall.
Hat Alessandro Rye Lane gesehen?
Weiß ich nicht.
Weil vielleicht sollte man ihm mal die wirklich beste Rom-Com des Jahres zeigen.
Weiß ich nicht.
Ja, weil den muss er ja mögen. Also, wenn er was für Rom-Coms übrig hat. Weil Rye Lane, du mochtest ihn doch auch, oder nicht?
Ja, ja. Ich war nicht ganz euphorisch wie du, aber ich fand ihn okay. Mhm. Wie sie diesen Typen, diesen kleinen Jungen da beim Basketball einfach wegblockt neben ihm und so. Der hat schon wirklich witzige Momente gehabt. Und Jennifer Lawrence ist halt die Rolle wirklich auf den Leib geschrieben. So. Also so dieses Rotzige und so, die ist da schon genau richtig in dieser, in dieser Rolle.
Für mich wurde die da voll verbraten irgendwie.
Verbraten?
Na.
Ich finde es halt gut, dass sie so einen Film dreht. So. Weißt, dass sie halt.
Ja, stimme ich dir zu, aber inhaltlich war der trotzdem einfach richtig scheiße.
Na gut. Will euch auch nicht von dem Film überzeugen. Aber wir können gerne noch den Flop des Jahres nennen. Das war Alone Yet Not Alone mit 0 Punkten. Ganz frisch aus Classic Daves Magic Lostopf.
Für mich war es Ghosted.
Mhm. Ghosted hier mit Anna de Armas.
Ja, Mann.
Mhm. Stimmt, den fand's auch richtig scheiße.
Der war hart.
Hast du irgendeine Gurke, die du stellvertretend nennen würdest?
Ich habe 5 Gurken notiert. Die größte für mich war Red, White and Royal Blue. Ich habe mir den reingezogen, weil der eine ganz gute IMDb-Bewertung hat.
Ist das nicht so ein Indie-Film?
Ah, ich glaube, was war denn das? Netflix? Irgendwas?
Netflix irgendwas.
Na.
Okay.
Na. Egal, ich will nicht weiter drüber reden.
Jetzt hast du gesagt, du hast 5 Gurken notiert und hast eine genannt.
Ja, ich meine, über den Film will ich nicht. Nowhere fand ich noch ultra scheiße. Das war auf jeden Fall eine Netflix-Produktion. Teen Wolf the Movie. Frag mich jetzt bitte nicht, warum ich mir dann sowas immer zwischendurch gebe. The Outlaws mit Pierce Brosnan fand ich ziemlich scheiße und unglaublich schlecht. Obwohl ich ja sehr viel von Robert Rodriguez halte, aber Hypnotic mit Ben Affleck.
War nicht gut?
Alter, der war richtiger Rotz.
Mhm. Richtiger Rotz.
Mhm.
Okay. Gut, jetzt haben wir aber den rückblickenden Teil abgeschlossen.
Ja, jetzt haben wir Statistiken gemacht hier ohne Ende, 50 Minuten lang.
Ja.
Hab da Zahlen gekriegt, hab da eine Jahrestop 10 bekommen von uns, eine aktuelle und eine alte. Und Sieger haben wir auch gezogen aus dem Lostopf. Insofern können wir jetzt als Eingemachte gehen und können mal Filme rezensieren.
Geil.
Wunderbar. Und haben gleich einen gemeinsamen zum Loslegen.
Dann starten wir doch damit.
Ach so, dann ja raten.
Mhm. So, Grüße gehen raus nach Österreich, weil das ist nämlich, Achtung, Atombombs Pick für diesen Monat.
Stark.
Richtig ein, stark. Ob dieser Pick schicksalshaft verlaufen wird, das werden wir sehen.
That was so funny, I'm gonna piss myself!
Ist auf jeden Fall ein King der Sprüche.
The Tenacious D-Film.
Es wird schlimmer.
The Pick of Destiny.
Oder im deutschen Verleih, Kings of Rock, Tenacious D.
Oder Kings of Rock, ja genau. Also den hat er sich gewünscht und den haben wir gesehen.
Mhm. Und wir müssen raten.
Was denn eine Erstsichtung für euch? Kann man das noch schnell erfragen?
Sagen wir das vorher?
Das können wir gerne sagen.
Gut. Für mich nicht.
Für mich auch nicht.
Für dich auch nicht. Ne?
Okay.
Gut. Ich würde anfangen, wenn ihr wollt.
Do it.
Ich sehe euch beide bei 7.
Mhm.
Dann mache ich weiter. Ich sehe lieber einer 7 und Guess bei einer 6,5.
Ich sag Lee eine 8 und Dave eine 7.
8 Punkte traut er mir hier zu.
Kifferkomödie.
Und dir nur 7, Alter. Was?
Kifferkomödie, um Gottes Willen. Na, hier geht's um Rockmusik.
Ja, aber schon Stoner-Film, oder?
Ein bisschen.
Kann man schon da reinpacken.
Meinst du, ich finde Tenacious D gut?
Ja.
Nee, die sind super.
Und ich glaube auch, dass du Fan von Jack Black magst. Also das habe ich im Laufe dieses Podcasts schon gehört, dass du den feierst.
Ja, und ich meine, Tenacious D, ich fand die, glaube ich, echt von Anfang an ziemlich cool.
Ah ja.
Übelst, also Debütalbum fand ich schon ziemlich geil. Ich meine, hallo, die haben einen Song, der Lee heißt, Alter.
Stimmt, ja.
Großartig. Und Fuck Her Gently und so. Also ich finde, die haben schon ein paar...
Tribute ist halt für mich auch ein geiler Song.
Ja, Mann, das ist auch fett.
Ja, gute Songs. So, und jetzt haben die sich praktisch diesen Film hier auf den Leib geschrieben. Tenacious D. Denn Tenacious D ist nicht nur Jack Black, sondern besteht auch aus ihm und seinem Partner.
Kyle Gass.
Richtig, Kyle Gass.
Ja.
Die sich irgendwann in den 90ern, glaube ich, kennengelernt haben, ne? Auf irgendeinem Festival.
Mhm.
Da festgestellt haben, dass sie gemeinsame Musikleidenschaft und da auch das Genre entsprechend haben. Und dann 1994 in der ersten Live-Auftritt dann zusammen hatten als Tenacious D.
Mhm.
Und seitdem so existieren. 2006 kam eben dieser besagte Film raus. Mit ihnen in der Hauptrolle.
Ja. Und boah, von wann war das Debütalbum? Ich glaube 2001, 2000, ja, sowas. Ja, und Ben Stiller hat den produziert. Regisseur war Liam Lynch. Der primär Musikvideos gemacht. Ein bisschen was auch noch für Sarah Silverman und auch Weird Al-Geschichten und so. Aber ja, 38 Credits. Und geschrieben hat er das zusammen mit Jack Black und Kyle Gass. Ja, soll ich erzählen, was hier geht?
Erzähl mal.
Also, zu Beginn sehen wir den jungen JB. Das ist logischerweise die Figur von Jack Black. Wie er gegen seinen Vater rebelliert, irgendwo im Midwest lebt und der Kleine steht tierisch auf Rockmusik. Und der Vater findet das aber ganz blasphemisch alles und deswegen verbietet er das.
Schon geile Besetzung von dem Vater. Ja,
verraten wir das?
Ja klar, kann man schon machen.
Okay. Der Vater wird von Meatloaf gespielt. Und das Ganze ist sowieso sehr wie ein Musical aufgezogen. Aber ich glaube, also wenn man sich einen Tenacious D-Film anguckt, dann ist man nicht groß überrascht, dass hier oft gesungen wird. Und so geht's dann eben auch schon los. Die Kleine besingt sich dann mit seinem Vater und rebelliert halt bis zum Get-No und
kommt sehr häufig das Wort Fuck in seinem Song zum Einsatz.
Ja, ja. Das ist aber, glaube ich, sowieso auch durch den ganzen Film. Mhm. Über so ein paar Worte, die sich dann doch häufig wiederholen. Jedenfalls ist der Kleine dann rebellisch unterwegs und dann gibt's einen Zeitsprung, weil erzählt wird, dass er eben das gelobte Land aufsuchen möchte, nach Hollywood möchte, um eben großer Rockstar zu werden. Und dann sehen wir, wie JB in Venice Beach ankommt. Mittlerweile ist es auch Jack Black und nicht mein kleiner Junge.
Ja, lustigerweise kann man vielleicht dazu sagen, also er bekommt ja die Botschaft, dass er Hollywood aufsuchen soll von Dio, der auch ein sehr bekannter Rockmusiker ist.
Ronnie James Dio.
Mhm.
Dio auf dem einzig nicht zerrissenen, vom Vater zerrissenen Poster in seinem Kinderzimmer. Und Dio, genau, erwähnt, dass er nach Hollywood gehen soll, um da seine Musikkarriere, also er soll eine Rockband gründen.
Ja, er soll die beste Rockband
der Welt gründen. Und es gibt dann halt den Sprung, ja, man sieht Jack Black einfach schon nicht mehr als jung, sondern als entsprechend alten oder Erwachsenen. Und er hat nämlich die ganzen letzten Jahre damit verbracht, die ganzen Hollywoods in den USA abzugrasen. Ja,
das richtige Hollywood zu finden.
Das richtige Hollywood, genau.
Ja. Ja, und dann hat er es eben irgendwann geschafft, landet in Venice Beach und stößt da auf sein Gegenstück, KG. Mhm. Das ist ein ziemlicher Slacker, gibt sich aber vor ihm als krasser Rockstar aus, weil aber JB halt auch schwer fasziniert ist von dem, was er da auf der Straße klimpert. Und schließt sich ihm an, weil der gibt sich dann so mentormäßig KG und sagt dann JB, was er zu tun hat. Er wird ihm jetzt I show you the ways. Und dann sagt er eben, was er tun muss, um krassester Rockstar zu werden. Und dann gibt's so ein paar Wochen, glaube ich, werden erzählt, wo die halt so trainingsmäßig die unterschiedlichsten Disziplinen durchmachen auf dem Weg zum Rockstar.
Er zieht doch bei ihm auch ein, ne? Also,
ja, ja, klar. Diese Drecksbude. Das ist dann recht schnell eine ziemliche Synergie und JB erkennt halt nicht, was für ein Blender KG ist. Die Nummer fliegt irgendwann auf.
Ey, du lisiert ihn schon ein bisschen, ja.
Ja, ja, völlig blind ist er da. Und die Nummer fliegt irgendwann auf und er erfährt, dass KG halt immer noch von seinen Eltern finanziell unterstützt wird und da jetzt bald der Hahn abgedreht wird. Ja, und dann ist es aber auch nicht mehr das Kyle Gass Project, wie die Band ursprünglich heißen sollte, sondern dann sagt JB, so jetzt, also ich bin jetzt Leadman und wenn du willst, machen wir das zusammen, aber dann müssen wir halt Vollgas geben und das richtig machen. Und so wollen sie dann zusammen losziehen, um irgendwie einen Plattenvertrag zu bekommen und kriegen da bei ihrer Recherche, stellen die fest, die ganzen großen Künstler, The Who, die Stones und Van Halen, haben alle mit dem gleichen Plektrum gespielt. Hm. Und da vermuten sie den Clou dahinter. Und das ist dann der titelgebende Pick of Destiny. Den suchen sie dann, weil in einem Plattenladen versuchen sie erstmal das Plektrum ganz regulär zu kaufen und da steht dann Ben Stiller mit einer abgefahrenen Frisur und erklärt ihnen den ganzen Hintergrund, was es mit dem Pick of Destiny auf sich hat, wo das Ding herkommt und was es für Kräfte hat. Und dann beginnt die Odyssee, diesen Pick ausfindig zu machen und irgendwie an den Rand zu kommen, um so den krassesten Rock'n'Roll spielen zu können, weil das Ding eben entsprechende Kräfte hat. Ja, und dieser Pick befindet sich aber halt leider im Rock'n'Roll Museum in Sacramento. Das ist 300 Meilen entfernt, da müssen sie dann hineiern. Und dann ist das noch so ein bisschen Rogue-Movie. Oder halt ja, diese Quest.
Die Rogue-Movie und Heist-Movie, nicht zu vergessen.
Das auch noch, ja.
Beides.
Stoner-Movie auch noch, also ist ja alles
ist eine Menge drin, ja.
Gesungen wird am laufenden Band.
Nicht zu vergessen, die Animation, die es zwischendurch auch immer wieder zu sehen gibt.
Ey, Alter, ja, stellenweise schon herrlich.
Das wird die Frage der Fragen gestellt, ja. Tits or Destiny? You have to choose. Das ist ja die entscheidende Frage.
Das Ganze ist halt echt mit krassen Cameos dann schon auch bespickt. Also man sieht hier mitunter schon sehr bekannte Menschen. Mitunter halt auch nur in einer Szene. Mhm. Und das ist schon ganz cool, finde ich.
Also die Rolle des Satan und wer ihn spielt, ist schon, glaube ich, mittlerweile landläufig bekannt. Aber legendäre Rolle natürlich. Mhm. Der Allmächtige himself.
Habt ihr aufmerksam die Credits gelesen?
Na, Logo.
Alter, ich habe mich über den Credit Sasquatch Researcher so gefreut. Ja, ich habe mich so kaputt gelacht, Alter.
John C. Reilly, ja. Alter.
Er hat's verraten.
Tja.
Der Dave, ey. Jetzt haben wir, glaube ich, nicht mehr so viele Cameos, die wir nicht verraten haben.
Na, da gibt's schon noch einige.
Da gibt's schon noch einige.
Ein paar, ja.
Ich halte meine Schnauze, wenn es lieber als Geheimnis gelten soll.
Ja, weiß nicht, ob das so eine große Überraschung ist, aber es ist schon gespickt mit vielen bekannten Gesichtern.
Ja. Ja, und das Ganze hat 20 Millionen gekostet und hat finanziell tatsächlich nicht so funktioniert. Mhm. Also im Kino kamen da nur knapp 14 zusammen und über DVD-Verkäufe und sonstige Auswertungen kamen dann nochmal irgendwie 7,6 Millionen Dollar zusammen. So dass der unterm Strich wohl ein knappes Plus gemacht hat, aber im Kino wird er halt dennoch als Flop verbucht.
Ja. Aber ist so ein bisschen zum Kultfilm avanciert, kann man schon sagen.
Ja.
Auch so in bestimmten Kreisen, gerade so bei Musikern und so, ist der sehr beliebt oder in der Rockszene.
Aber sag mal, ein Cameo würde ich doch noch gerne ansprechen, weil das hat mich so ein bisschen irritiert, aber da, warte mal, ich gucke jetzt nochmal nach, weil das meine ich, habe ich auf Letterboxd nämlich gesehen bei dem Film, weil da sind doch, hast du ja dann immer unten die Schauspieler angezeigt, also nicht in unten in der Castliste, sondern also direkt unter dem Castreiter hast du ja dann da diese einzelnen Kacheln von den Schauspielern. Mhm. Und ich meine, ich hatte da irgendwie Schauspielerinnen gesehen, wo mich verwundert hat, wie die da hinkommt, weil ich sie nicht gesehen hatte. Genau, Amy Adams.
Ja, what die ist fuck? Auch bei IMDb als Credit gelistet.
Okay, beim IMDb müsste ja dann dabei stehen, was sie für eine Rolle hatte.
Die Gorgeous Woman.
Gorgeous wahrscheinlich. Gorgeous Woman,
ja.
Okay.
Hä? Welche? Wann? Wo?
Ich habe mich das auch gefragt.
Keine Ahnung.
Ich habe es auch erst nach dem wiederholten Gucken dann gelesen. Okay. Ich habe es nicht identifiziert.
Hm. Kann uns ja vielleicht mal jemand von unseren HörerInnen verraten, wo wir Amy Adams verpasst haben.
Manchmal sind es ja auch Szenen, die rausgeschnitten worden sind, die dann trotzdem in den Credits auftauchen. Das gibt's auch.
Ja. Gorgeous Woman ist jetzt leider ein sehr dehnbarer Begriff. Ne? Also tauchen dann noch die ein oder anderen Ladies auf.
Mhm.
Ja, jetzt, wie fandet ihr das? Wir kannten den ja alle schon.
Ich mag den.
Du magst ihn.
Der ist so, der ist so ein bisschen im Fahrwasser von Bill und Ted aus den 80s. Ist das so die, beziehungsweise nein, ist das so die 2000er-Version. Ich finde, der passt auch irgendwie nicht so rein ins Jahr 2006. Das ist für mich so ein Film, der hätte voll. Auch gut in den 90er hätte rauskommen können.
Total.
Ja.
Und ja, Musik ist ein großer Bestandteil des Films und wenn ich natürlich die Musik von Tenacious D auch feiere und Jack Black ist halt ein Entertainer, wie er im Buche steht. So. Mhm. Du siehst halt, dass da Leidenschaft hinter ist. Wenn der anfängt, irgendwie so einen Song zu schmettern oder so hin und her, dann geht der da voll auf. Mhm. Ich habe ihn auch neulich bei irgendeiner Late-Night-Show hat er mit so einer Plastik-Klarinette, weißt du, die so aus Plastik sind, die so wie so ein Keyboard aussehen und so, hat er irgendeinen krassen Song performt. So. Ich denke so, Alter, der Typ ist einfach ein krasser Musiker, das muss man ihm lassen. Und ich mag die Songs hier raus und es ist eine wilde Geschichte. Also, mir macht der Spaß.
Das ist schon krass, ne, dass Jack Blacks erfolgreichster Song halt Peaches ist aus Mario.
Ja, stimmt.
Abgefahren.
Voll traurig eigentlich.
Also ich feiere den Film auch. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, wurde vom Kumpel mit reingeschleppt, der halt auch großer Rockfan ist und die Band vorher auch schon sehr gut kannte. Ja, ich habe mir die DVD ja gegeben und da sind auch im Bonusmaterial einige Deleted Scenes drauf. Eine knappe halbe Stunde sogar.
Oh wow.
Okay. Ist da eine Gorgeous Woman zu sehen, zufällig?
Nee, leider nicht. Mhm. War ganz gut, dass die rausgeflogen sind, weil letztendlich kam man dann auf die sehr kurzweiligen 91 Minuten. Stimmt. Hat schon ein paar lustige Sachen mit dabei, aber ich fand den einfach sehr gut. So geschnitten, wie er ist. Mhm. Hab mir dann dieses Mal auch das erste Mal den, es gibt auf der DVD zwei Audiokommentare, einer mit dem Regisseur und der andere, den habe ich mir gegeben mit Jack Black und Kyle Gass. Mhm. Der ist natürlich einfach, ja, total Blödelhumor die ganze Zeit, irgendwelcher Schwachsinn, aber ab und zu gibt es dann doch ein paar Infos. Und ja, da haben sie dann eben auch gesagt, warum was rausgeflogen ist. Hat schon alles Sinn gemacht.
Mhm. Naja, und bei dieser Laserszene in diesem
Museum
in dieser Hall of
History.
Wie heißt es?
Rock'n'Roll History Museum heißt es, glaube ich.
Rock'n'Roll History Museum. Da kommt ja auch besonders auch gut rüber, was für Nerd Jack Black letztendlich ist, weil der die ganze Zeit so Videospiele zitiert. Bei bestimmten Moves. Und dann sagt Frogger und dann macht er so halt so einen Frogger-Move, weißt du, von diesem komischen Spiel von damals und so. Und von wegen hier Minesweep und blau und hin und her und geht dann diese ganzen Spiele durch. Schon auch sehr witzig, diese Sequenz.
Da gibt es viele Anleihen.
Also ist so ein bisschen.
Stimmt, Q-Bird sagt er auch an einer Stelle.
Q-Bird sagt er auch an einer Stelle, ja. Also ist schon ziemlich ein Nerdfilm, so wie ich finde. Aber das, was er macht, macht er schon richtig.
Hm. Ist irgendwas, was euch nicht gefällt an dem Ding?
Also bei der Schlagzeile hast du auch so ein paar Witze, die für mich so daneben gehen, die ich jetzt nicht so prall finde. Mhm. Aber wir haben hier sogar einen Erektionswitz, der für mich funktioniert. Insofern, das sagt ja auch einiges aus. Und
genau,
ein Klowitz, der auch funktioniert. Ja, also,
da gibt es eine Menge Pfurz und Kackerwitze auf jeden
Fall. Muss man ihm lassen, ja. Und da bin ich ja nicht immer ein Freund von, aber.
Ja, deswegen war ich mal vorsichtig mit meinen Punkten, was Guess angeht. Okay.
Wie oft hast du den?
Ja, weil ich meine, der steigt schon mit einem Furzwitz ein und er hört auch mit einem Furzwitz auf. Das ist natürlich ein ganz rundes Ding, so gesehen. Aber ich meine, wie geil, ne? Also das hat mich ja dann auch gewundert, dieses THC-Logo am Anfang, dass sie dieses THX-Ding nehmen und da THC draus machen, dass da noch nicht vorher jemand draufgekommen ist, Alter. Ich war so,
stimmt, ja. Aber es ist ja auch konsequent, weil bei dieser einen Szene, wo er auf Klo sitzt, auf diesem öffentlichen Klo und führt ja einen Dialog mit jemandem. Mhm. Und das ist ja eine Szene, wo er sich total aufregt und wo er dann so total nervös ist. Und dann, dass er dann dabei so halt irgendwie so losscheißt, das ist ja noch nicht mal irgendwie so, das ist ja nicht mal krass abstrakt, sondern das ist ja wirklich ein Moment, wo ich denke, ja, okay, in dem Moment macht das vielleicht auch Sinn, so, weißt du, und find's dann auch lustig. Ja.
Okay, also Kackwitze, wenn du das nachvollziehen kannst und du dich selber...
Wenn sie authentisch sind.
Authentische, nachvollziehbare Kackwitze sind für mich okay.
Wenn es für dich eine Situation ist, in der du dich selber wiederfinden könntest, dann findest du das lustig.
Weiß ich nicht, ob ich so nervösen Kack jetzt hätte da in diesem Moment, aber...
Können wir mal ausprobieren.
Willst mich erschrecken, ja, nächste Mal.
Genau, nächste Folge steht hier so ein Chemie-Klo in der Ecke.
Die versuchen mich so reinzulocken. Einfach verdorbenes Essen irgendwie vorher serviert oder so.
Ja, genau. Super. Ich sehe so, wie Guess, also da gibt es halt ein paar Dinger, die zünden bei mir auch nicht, aber insgesamt ist da die Quote schon sehr hoch und fühle mich da durchgängig eigentlich sehr gut unterhalten.
Cool. Okay.
Weil es auch das vierte Mal, dass ich den Film gesehen habe, also spricht er dann auch schon was für einen Film. Gab es denn was bei dir, was du dann nicht so dolle fandest?
Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Ah. Klar gibt es eine Handvoll Sachen, die nicht so funktionieren, aber im Großen und Ganzen hatte ich hier eine Menge Spaß.
Mhm. Oh Mann, ich glaube, da lagen wir schon alle so ein bisschen daneben bei den Punkten.
Werden wir gleich sehen. Wie oft hast du den jetzt gesehen?
Ich glaube, es war das dritte Mal.
Dritte Mal? Mhm. Okay. Ja, Grüße zu Attenbaum nach Österreich.
Sehr schöne Wahl.
Ja. Voll gut.
Teenage Steel and the Pick of Destiny konnten wir alle beleben. Und kommen wir zu den Punkten, oder?
Mhm.
Dann schießt mal los.
6,8 sind es auf IMDb. Metascore ist bei 55. Letterboxd 3,4. Und es ist Rated R, das haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber es ist ziemlich offensichtlich, glaube ich, bei den ganzen Schwanzwitzen.
Ja, und derbe Language halt.
Mhm.
Ja. Ach, da werden Drogen konsumiert.
Das auch noch.
Ich glaube, Deutschland trotzdem FSK 12.
Wirklich?
Ich glaube, ja.
Okay.
Ja, geil. Ja, ich bin bei 8. Da hat Guess getroffen.
Du bist bei einer 8. Von mir eine 7,5.
Von mir gibt es eine 8,5.
8,5? Mhm. Wow, okay.
Dafür
habe ich bei dir nochmal richtig verkackt.
Der schlägt ein, ja.
Was hast du bei Dave getippt?
Ja, auch eine 7.
Auch eine 7.
Ja.
Krass.
Das hätte ich auch nicht gedacht. Ey, 8,5 ist stark. Aber gut, wenn du den jetzt das vierte Mal geguckt hast.
Mm.
Den mag er offensichtlich.
Ja. Ich feiere die Musik. Die Witze sind top.
Die Witze sind top. Dave's Film Reviews.
Die Witze sind top. Könnt ihr auch bei Super Letterboxd nachschlagen.
Sehr meine schön. Review. Die Witze sind top.
Das kannst du gerne als Text zu dem Film dazu schreiben.
Genau, wenn ich ihn jetzt erstmalig logge, weil Historie habe ich ja wenig drin, Letterboxd, kommt die Review rein auf jeden Fall.
Markierst du denn, dass du die Filme schon mal vorher gesehen
das
hast?
Ich das dann. Schon. Ja.
Okay.
Mhm.
Das macht Sinn.
Da war ja ein fulminanter
Start. Ist ja nur ein Klick.
Du machst den Zusatzklick, gibst du dir dann trotzdem. Ja. Ne? Es gibt ja Leute, die sparen sich das.
Ja, oder haben sich bisher einfach nicht damit befasst, dass das eine Option ist.
Oder so.
Ja.
Na denn.
Ja.
So, ich rechne jetzt noch einmal kurz danach. Ja, bestimmt. 1,5 miese für Guess und jeweils 2 für Dave und mich.
Mhm. Ui, guter Start.
Ja. So, und jetzt ich. Ich habe mir einen Film angeguckt, der auf der Oscar-Shortlist ist. Sehr aktuell, logischerweise. Und eine Lucky Chap-Produktion. Und deswegen die Frage in die Runde. Ich habe es tatsächlich gewusst, so als im Intro stand Lucky Chap Production, wusste ich gleich, wer dahinter steht. Weißt du das?
Habe ich, glaube ich, schon mal gehört.
Ja, wir haben nämlich schon einige Filme von dieser Produktionsfirma gesehen.
Ist das Jason Batemans Produktionsfirma? Mhm.
Zumindest eigentlich an dem Namen müsste es so ein bisschen aufs Land kommen, aber.
Nee, keine Ahnung. Also Chap, ja gut, könnte Australien sein oder sowas.
Ja, ist es. Und damit die von Madame Robbie.
Ah.
Ja.
Nee. Ja. Und die hat unter anderem diesen Film hier mitproduziert und es ist der zweite Langfilm nach Promising Young Woman von Emerald Fennell und er heißt Saltburn. Mhm. Und ist gerade ziemlich gehypt. Also witzigerweise, gerade wenn es jetzt um Top 10 des letzten Jahres geht, da habe ich einige Leute gesehen, wo der auf der 1 gelandet ist. Mhm. Deswegen entsprechend Hype und eben jetzt auch auf der Oscar-Shortlist. Und ich war neugierig und wollte ihn sehen. Habt ihr den schon gesehen?
Mhm. Nein.
Okay. Geschrieben hat sie das ebenfalls. Wie damals schon, Promising Young Woman. Und ich meine, dafür war sie, glaube ich, auch Oscar nominiert. Ne? Und der Film ja sowieso. Und als Regisseurin ist das aber eben jetzt erst ihr dritter Credit und halt eben der zweite Langfilm. Und ich meine, die Dame hat aber ja auch noch eine Schauspielkarriere. Das finde ich halt schon witzig, weil jetzt hatten wir es ja gerade von Margot Robbie und die hat in Barbie auch mit ihr gespielt, weil sie war nämlich Mitch.
Ach so, okay.
In Barbie, ne? Die Frau von Alan. Ja, also Emerald Fennell, bei der läuft es ganz gut. Und ich glaube, gerade durch Promising Young Woman waren jetzt die Erwartungen schon noch recht hoch, wenn es um diesen Film geht. Mhm. Die Handlung findet im Sommer 2007 statt. Das ist, ja, fällt nicht weiter ins Gewicht, dass das jetzt 2007 ist, außer dass du das halt optisch an so ein paar Sachen erkennst von bei den Leuten. Wir sind in England. Genauer in Oxford an der Uni und im Fokus steht Oliver Quick. Das ist die Figur von Barry Keoghan. Der ist ein recht so ein unbeholfener und so ein eigenbrötlerischer Typ, kommt aus dem Norden von England und studiert jetzt eben in Oxford an der Uni und hat Schwierigkeiten, sich gut einzufügen. So, da gibt's immer so Gruppierungen von anderen Leuten, er versucht sich da irgendwie dran zu hängen, aber alle finden ihn so ein bisschen weird und er ist offenbar dann auch nicht modisch genug angezogen und so, ja, hat halt Schwierigkeiten, Anschluss zu finden. So ein bisschen introvertierter Typ.
Der Außenseiter, wie so oft in seinen Filmen.
Ja, klar. Mit der Besetzung jetzt auch keine große Überraschung, dass die Figur so aufgezogen ist. Ja, und jetzt ist aber gleich dann zu Beginn sieht er einen Typ, der ist so der Schwarm der Uni und irgendwie fliegen dem alle zu. Wir hören dann auch immer wieder Erzählungen, das überlappt sich mit aus dem On Erzählungen, die wir dann aus dem Off weiterhören und offenbar auch Dinge, die jetzt schon aus einer anderen Timeline standen. Also wir sehen dann Sachen, die offenbar zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden werden, die sehen wir dann trotzdem schon zu Beginn, zum Teil unterschnitten. Aber auch nur, um uns kurz einzuführen und wo halt eben erklärt wird, was so die Situation ist, weil er eben diese Schwierigkeiten hat, da überhaupt Anschluss zu finden. Und jetzt trifft er auf Felix. Und das ist eben dieser besagte Typ, dem alle Frauen zufliegen, der von allen gemocht wird, auch Männer irgendwie werden alle von dem angezogen. So, und er hat halt ein wahnsinniges Charisma. Und Felix Catton, das ist die Figur von Jacob Elordi.
The King.
The King, genau. Also der hat ja auch, übrigens auch Australier, und der hat ja...
Oh, wusste ich gar nicht.
Der hat gerade echt einen guten Run. Also mit Priscilla haben wir schon von Sofia Coppola persönlich erfahren, dass sie mit ihm in Cannes erlebt hat, wie die Mädels auf denen fliegen, und das ist halt wirklich krass. Also kann ich später noch was zu sagen. Und diese Wirkung wird hier aber voll thematisiert, weil das wichtig ist, dass er nicht nur diese Wirkung auf Frauen hat, sondern eben auch auf Männer. Mhm. Alle finden ihn super schön und total lässig. Plus, er hat halt einen krassen Status, weil er kommt aus einer sehr reichen Familie und die haben ein Riesenanwesen, wo sie ihren Sommer verbringen, und das heißt Saltburn. Das ist eben das titelgebende Anwesen, weil Oliver schafft es jetzt, an Felix ranzukommen. Da gibt's so einen Vorfall, wo Felix einen Platten hat mit seinem Fahrrad Oliver kommt vorbeigefahren, die unterhalten sich kurz. Ende vom Lied ist, Oliver gibt Felix sein Fahrrad, damit er rechtzeitig zum Unterricht kommt und bringt dann sein kaputtes wieder zur Uni zurück. Und so werden die Freunde. Und so kommt es dann auch, dass als die Sommerpause ansteht, Urlaub, dass Felix dann zu Oliver sagt, komm doch zu uns nach Saltburn. Weil bis dahin hat Felix schon erfahren, dass Oliver aus weniger guten Verhältnissen kommt. Er hat ihm erzählt, dass der Vater krasser Alkoholiker ist und die Mutter irgendwie auch drogenabhängig und dass das halt alles total versifft ist bei denen zu Hause und so. Und er will nicht nach Hause, weil das zu Hause für ihn mit eher schlimmen Erinnerungen verbunden wird. Also bietet Felix das an und nach ein bisschen hin und her nimmt er das an und dann fahren die zusammen nach Saltburn. Und da trifft er dann auf den Rest von Felix' Familie. Also diese Familie Catton. Sir James Catton wird von Richard E. Grant gespielt. Seine Frau und die Mutter von Felix, Elspeth Catton, wird von Rosamund Pike gespielt. Und dann gibt's noch eine Schwester von Felix, Venetia, die wird von Alison Oliver gespielt. Und das ist erst ihr 7. Credit. Conversation with Friends war noch was man gemacht hat. Aber ich kannte die nicht und finde die ziemlich talentiert. Also sie hat vor allem eine Szene, wo die echt das Ding killt in meinen Augen. Also fand sowieso schauspielerisch ist das ja alles echt ziemlich gut.
Funktioniert das mit Rosamund Pike als Mutter oder ist sie nicht ein bisschen jung?
Funktioniert super.
Ja?
Ja.
Geht klar.
Finde ich schon, ja. Also das Einzige, wo ich altersmäßig so ein bisschen Schwierigkeiten habe, war tatsächlich mit Barry Keoghan, dass man den noch den jungen Student abkauft. Also weil dafür finde ich einen Ticken zu alt und das finde ich optisch. Ja, aber wenn überhaupt man hier irgendwas suchen möchte, was schwierig ist. Also was jetzt so das Alter angeht. Und dann ist noch eine relativ wichtige Figur, das ist der Cousin von Felix. Also der Sohn der Schwester der Mutter, die ist in die USA ausgewandert. Und die hat irgendwie so aus England geflüchtet, weil die keinen Bock mehr hatte auf das ganze Schnöselige. Und hat da einen Typen gefunden und hat dann eben einen Sohn bekommen. Und rausgekommen ist Farley. Und Farley ist halb schwarz. Und das ist insofern wichtig, weil das eben jetzt in diesem alten Adel da auf diesem Anwesen so ein bisschen einmal thematisiert wird. Und beziehungsweise Oliver hat dann eben da auch ein Thema mit. Und der ist aber super eng verbandelt mit der Familie. Also der ist halt wie ein zweiter Sohn da in dem Umfeld. Und dann gibt's auf dem Anwesen zu Beginn auch noch ein schönes Cameo von Carrie Mulligan. Weil die ja ganz gut befreundet ist mit der Regisseurin. Und die hatte ursprünglich eine andere Rolle für die vorgesehen, aber die wollte...
Promising Young Woman kehrt zurück, ja.
Ja, die wollte Carrie Mulligan da nicht spielen und hat stattdessen diese Rolle genommen. Und jetzt gibt immer, wie die Figur heißt. Die heißt nämlich Poor Dear Pamela. Das ist der Rollenname.
Okay.
Oh ja, und wenn du halt dann die Figur siehst, dann ist es sehr herrlich. Also das ist echt ein ganz, ganz cooler Auftritt. Ja, und jetzt geht's drum, dann diesen Sommer auf diesem Anwesen zu verbringen und da eben dieses Leben der Oberschicht kennenzulernen. Und was das so ausmacht. Und natürlich passieren dann Dinge auf diesem Anwesen, wo der Film dann eine andere Richtung einschlägt. Und das ist wirklich über weite Strecken optisch sehr schön gemacht, schauspielerisch auch alles super, gut inszeniert. Zwar für mich bildsprachlich manchmal ein bisschen mehr Effekthascherei als wirklich kohärente Bildsprache, weil ich das zum Teil, also hast du da so ganz offensichtlich Aufnahmen, wo man einfach gemerkt hat, die fanden das Bild geil, aber es ist jetzt nicht so, das wird das für die Handlung noch groß was mehr erzählen. Sowieso, ich glaube, gibt's auch eins der Cover, wo so eine Spiegelung drin ist, wo du das Anwesen im Wasser gespiegelt hast und dann so solche Shots gibt's öfter mal, dass die hier mit so Spiegelungen spielen und so, und deswegen ist der Film optisch, also das Audiovisuelle ist schon geil und glaube ich halt auch sehr zeitgemäß und hip, und ich kann mir vorstellen, dass deswegen viele diesen Film halt auch so feiern. Jetzt habe ich aber mit der Handlung und wie sie sich vor allem entwickelt und was die Motivation einzelner Figuren angeht, so das ein oder andere Problem. Das macht zwar über weite Strecken Spaß, aber je weiter du vordringst in dem Film, desto mehr Probleme gibt's, finde ich, weil eben so das, was passiert, für mich nicht immer gut motiviert ist, stellenweise sogar so gar nicht. Und dann ist es halt einfach so ein bisschen, ja eben, Effekthascherei. Und das fehlt ihm damit, für mich sowieso, da fehlt es an Substanz, also oder an Tiefgang, wenn du so willst. Deswegen ist es cool. Ich habe das gerne geguckt, aber das ist für mich eher ein Abstieg von Promising Young Woman, als dass ich jetzt sage, so, das ist, da hat die noch mal einen draufgesetzt, weil ich finde halt so, dass der zweite Film ist fast wichtiger als der erste. Weil wie du da anschließt, ne, also wenn man jetzt so
alle sagt, Augen sind praktisch auf dich gerichtet, ja.
Ja, weil du hast einen guten Film, ersten Film hingelegt und dann geht's natürlich drum, so kannst du das Ding jetzt genauso weiterfahren und Logisch. Der Aufbau ist super, aber das Ende ist dann für mich fast schon enttäuschend und das ist halt, ein Kritiker hat halt auch irgendwie gesagt, naja, das Flugzeug zu landen ist halt auch das Schwerste. Und das bringt halt schon ganz gut auf den Punkt, weil irgendwie ist alles da, aber ja, wie gesagt, das ist halt nur des Effekts wegen und das schön bebildert, so deswegen zu feiern, da tue ich mich so ein bisschen schwer, weil ich glaube, das, was übrig bleibt, sind dann eben, waren für mich eher so ein paar Sachen, die mich gestört haben, als dass ich dachte, boah, war das geil. Und das ist schade, weil eben, also die, oder nicht schade, weil das ist trotzdem ein guter Film, aber ich glaube, da wäre halt sehr viel mehr drin gewesen. Ja.
Ja, Promising Young Woman hast du ja damals gefeiert, ne?
Den fand ich super. Ja,
erinnerst du dich noch an die Punkte, die du vergeben hast?
Nee, aber da war auf jeden Fall
9 oder mehr. Oder?
Ja, könnte gut sein. Also auf jeden Fall im oberen Drittel. Mhm. Ja, was jetzt auch noch vielleicht dazu beiträgt, dass der so hip ist, dieser Film, dass der in einem Seitenverhältnis von dem alten 4:3 Fernsehseitenverhältnis daherkommt. Und irgendwann, also das genaue Verhältnis ist 1,33:1.
Und irgendwie zurückstellen, Freunde. Tabelle zurückstellen, Freunde, wenn ihr hier irgendwie nach was anderem sortiert.
Was erzählst du denn?
Nicht.
Okay.
Ich bin der Schuldige.
Du bist das, okay. Denk dran, wir sind nicht die Einzigen, die auf die Tabelle
zurückgestellt. Ja, es war hier vorhin wegen der Statistik.
Gut.
Achso, Entschuldige, ich habe gar nicht erwähnt, wer der Schauspieler ist, der den Farley spielt. Archie Madekwe. Den kennen wir aus Gran Turismo. Und aus C ist, glaube ich, der älteste Sohn von Momoa bei C. Midsommar war er auch dabei. Also ja, das Gesicht habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und das, was ganz cool ist, der ist halt ähnlich groß wie Jacob Elordi, weil das ist ja bei ihm schon auch immer ein Thema, dass der halt einfach sehr viel größer ist als der Rest.
Promising Young Woman hat eine 8 von dir bekommen, von mir eine 9.
Damals umgekehrt. Du hast den noch mehr gefeiert.
Und von Dave auch noch eine 8.
Ah.
Fand den sehr gut, ja.
Ja, also ich fand den hier schon echt deutlich schlechter. Aber aufgrund der Bildsprache habe ich mir dann auch mal angeguckt, wer hier DOP war. Und das war Linus Sandgren. Und der hat halt auch so Filme wie Babylon und La La Land gemacht.
Für Chazelle ist der unterwegs.
Also für Chazelle hat er wohl öfter mal was gemacht. Und es sind schon geile Bilder dabei. Die haben aber schon auch eine echt geile Kulisse mit diesem Anwesen. Das ist schon echt krass. Und ein paar Szenen bleiben dir auch wirklich hängen. Also es geht sogar so weit, das ist so lustig, also ich habe das heute auf Social Media gesehen, die Casterin, die den besetzt hat, Carmel Cochrane, die ist...
Natürlich, Dave.
Okay. Really?
Schwanzwitze.
Okay.
Vielleicht hätte ich mit Tenacious D einsteigen sollen.
Ja, richtig.
Die hat das heute gepostet. Die haben jetzt als Merch.
Ich hab nicht richtig aufgepasst.
Das spielt doch jetzt gar keine Rolle. Du willst so nur wieder lachen. Nein, natürlich spielt es eine Rolle, weil die hat diesen Film besetzt und da eben, finde ich, also jetzt ne, Barry Keoghan und Jacob Elordi hat sie sich wahrscheinlich nicht selber ausgedacht. Also ich kann mir vorstellen, dass die schon gesetzt waren. Aber eben so jemanden wie diese Schwester dann mit Alison Oliver zu besetzen, das ist schon echt gut. Und Carmel Cochrane heißt die Casterin, okay, die den besetzt hat. Und ich meine, die hat auch, ich glaube, die hat auch Ray Lane besetzt.
Okay.
Ja. Und die hat eben jetzt gepostet. Okay. Digga, jetzt lass mich doch mal erzählen, was ich sagen wollte. Die hat.
Oh, die rastet aus jetzt.
Nein, ich möchte es nur loswerden. Meine Stimme ist eher dünn, Digga, und ich möchte nicht ein viertes Mal anfangen. Die hat zu diesem Film was gepostet, was wohl jetzt als Merch erhältlich ist, nämlich eine Duftkerze, wo drauf steht Jacob Elordi's Bath Border. Und das hat einen Bezug in diesem Film. Mhm. Die diesen Film gesehen haben, die wissen jetzt, dass das ein ziemlich geiler Move ist. Mhm. Erst recht, weil das natürlich auch immer ein Thema ist bei, wie vorhin schon gesagt, Jacob Elordi, die Wirkung, die er auf Mädels hat. Das ist was, das müssen die natürlich bedienen, wenn der jetzt irgendwo mitspielt, weil das halt gerade einfach immer Thema ist. Und da habe ich dann nämlich gelesen, dass das ein ziemlicher Kampf war von Emerald Fennell für seine Figur so ein Augenbrauenpiercing durchzukriegen. Weil für sie war das, und das ist jetzt eben gemessen an dieser Zeit halt ein Thema, sie sagt, für sie hat diese Zeit so präsent und hat da einfach echt in Erinnerung, dass da halt viele Männer in Clubs rumgerannt sind mit so einem Augenbrauenpiercing. Hm. Ring oder so ein Stecker durch oder so. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, also Felix braucht das. Und die Studios haben mal gesagt so, ey, nee, vergiss es, du kannst doch nicht, und das Zitat, den schönsten Mann der Welt mit einem Augenbrauenpiercing verunstalten. Da sind wir schon, dass der aktuell von irgendwelchen Studios als schönster Mann der Welt gehandelt wird. Und deswegen sagen die,
ja, gibt's doch den Chalamet.
Das können wir nicht bringen, dass wir den mit so einem Piercing verunstalten.
Ich hatte mich auch schon immer gefragt, warum Guess nicht in der DJ-Community mit einem Augenbrauenpiercing rumrennt.
Augenbrauenpiercing.
Wurde ihm wahrscheinlich auch verboten.
Ja, wurde mir verboten, genau.
Haben da, ja, die Betreiber gesagt, wir können euch den schönsten DJ Berlins ja. mit dem
Können wir nicht veranstalten. Nee. Genau, wir können nicht in seinem Gesicht einfach rumfuschen.
Ja, und dann musste die halt echt dafür kämpfen, dass der hier ein Augenbrauenpiercing haben darf. Und die Lösung war, dass er es in Oxford trägt und in Saltburn, wo dann der Großteil des Films spielt.
Da hat er schon überlegt, oder?
Da muss er es rausnehmen, weil die erzählen, dass die Mutter da so ein Fimmel mit hat. Er sagt auch, wir müssen uns immer glatt rasieren, so, weil die findet das alles unhygienisch, wenn da was im Gesicht rumhängt oder Bart und so. Ne?
You be 40? You be serious? Oh my God.
Tja. So.
Englischer Adel, was soll ich dir sagen? Da gibt's halt so ein paar Regeln auf diesem Anwesen und das ist eine davon. Und so haben sie das halt inhaltlich erzählt bekommen, so ist sie noch zu ihrem Piercing gekommen. Mhm. Und er ist trotzdem über weite Strecken des Films ohne Piercing zu sehen. Aber sowas ist dann wichtig, ne? Das ist so bescheuert, Alter. Das ist dann Feedback, was du von Studios kriegst. Weißt du, so nicht, dass man da groß auf die Handlung eingeht, sondern heißt ja, wie jetzt, der hat ein Piercing.
Naja, die wollen natürlich, dass die Fans von ihm reinrennen und ja, eben. Gucken, wie toll der aussieht.
Und wollen dann nicht, dass die dann sagen, ja, der hat aber ein Piercing, ist voll doof. Mhm. Eben sowas geht's dann. Naja. Also ich glaube, ich habe alles gesagt. Jetzt kann ich noch Punkte. Ach nee, Budget konnte ich leider nicht rausfinden. Es gibt eine Schätzung, die ist absurd, die ist, geht von 10 bis 30 Millionen.
Na super. Konntest du dich dann mit Jacob Elordi, konntest du dich dann schauspielerisch diesmal Elordi? Mehr anfreunden? Ja? Als bei Priscilla? Da hast du ihm ich fand nicht so ganz abgekauft.
Ja, aber das hatte wenig mit seinem Schauspiel zu tun, sondern einfach, dass ich ihn als Elvis halt nicht so gut fand. Also weil für mich irgendwie Elvis ein Charisma hat, was er nicht in dem Ausmaß mitbringt. Aber ich bin auch offenbar noch ein bisschen taub auf dem Sensor, weil ich nehme den auch nicht als schönsten Mann der Welt wahr. Für mich ist der nicht so attraktiv, wie er gehandelt wird. Ich weiß nicht, warum. Ich finde den nicht so umwerfend. Mhm. Wie geht's euch da? Also findet ihr den so schön? Ich meine, das ist auf jeden Fall ein gut aussehender Typ und ich kann mir halt vorstellen, dass die Größe schon auch ja, einfach eine klar. Menge da ausmacht, weil der halt da so überall halt.
Ja, der ist schon groß gewachsen und hat schon ein gewisses Charisma, finde ich schon. Mhm.
Sehe ich auch so.
Ja, ja. Aber jetzt der schönste Mann der Welt. Also, was tun so, als wäre jetzt hier so ein 90s Brad Pitt am Start. Also,
ja, aber so, guck mal, Robert Pattinson und hier auch Timothy Chalamet werden wohl ja auch in diese Schublade gepackt. So. Und bei den beiden dachte ich schon so, Alter, die beiden sehen aus wie eingeschlagene Garagentore beziehungsweise Lappen. So. Also, wenn er mit Weste, mit nichts drunter da irgendwie vom Rundteppich stand, denke ich so, okay, das ist jetzt der schönste Typ der Welt oder was? Da kann ich mit Jacob schon mehr anfangen.
Ja, ja, bin ich bei dir. Und so wie er hier inszeniert ist, funktioniert das auch voll. Dass erzählt wird, dass die Mädels dem zufliegen, dass er so der super lässige Typ am Campus ist, weißt du? Und das von allen gefeiert wird, das funktioniert voll und ganz. Deswegen ja, also ich fand ihn hier super.
Okay.
Du siehst aus wie ein eingeschlagenes Garagentor, Junge.
Ja, soll's geben.
Ja, nein, es ist natürlich zweifelsohne ein gut aussehender Typ, aber ich bin halt einfach nicht beim
diese Superlative
Mann der Welt.
Ja, gut, okay.
Ich immer so.
Naja, ist wirklich Schwachsinn.
Ich finde, der Logan Marshall Green ist für mich einer der coolsten und bestaussehendsten Typen der Welt gewesen und der ist auch nie groß rausgekommen oder war auch nie so der.
Finde ich aber auch. Ich finde, das ist
mega,
der attraktivere Tom Hardy.
Ja, ja, voll. Ja, stimmt. Der sieht aus wie Tom Hardy, aber ein hübsch.
Ja.
Hasse recht. Das ist zum Beispiel ein Typ, wo ich sagen würde, er sieht Hammer aus.
Finde ich auch.
Aber
wahnsinnig gut aussehen.
Das ist jetzt nicht ein Typ, den Frauen irgendwie kennen.
Das verstehe ich auch nicht. Ne? Also wie, ja gut, aber das ist dann ja auch, musst halt gucken, mit was du rauskommst. Und er hatte halt wahnsinnig Glück mit diesen Netflix-Produktionen, ne? Dieses Kissing Booth-Ding. Mhm. Und was war nochmal die Serie, wo er so groß war?
Der hat auch bei Godless, hat aber diese Western-Serien auch gespielt, die jetzt nicht so kommerziell zugänglich sind.
Nee,
so
das war was
und
anderes. So. Was war denn, Mann, was war denn sein Durchbruch? Wie hieß das denn?
Meinst du das Upgrade?
Upgrade? Nein, nicht Logan Marshall Green, Jacob Elordi.
Ach, Jacob Elordi meinst du? Naja, hier.
Elordi heißt der.
Elordi.
Euphoria, danke.
Elordi.
Ja, nicht El. Du hast jetzt immer irgendwie Elordi gesagt, oder?
Elordi.
E-L-O-R-D-I.
Elordi.
Ja, dann sag's halt, wie du willst.
Elordi, hallo, ich komme, um dieses Paradies hier zu verhexen.
Ja. Dann gewöhnst du es dir jetzt falsch an und wenn wir dann mal 50 Episoden weiter sind und du auch von anderen Seiten mitbekommen hast, dass er nicht so heißt,
so
dann
wie du immer noch Margot gesagt
dir,
hast vorhin, obwohl
darfst
das
du dir wieder ewig Zeit nehmen, darfst du dir 3 Jahre wieder antrainieren, das irgendwie umzudingsen, Alter. Ja, siehst du ja, das ist ja das beste Beispiel, Alter, dass Margot Robbie, dass das einfach ein Problem darstellt, wenn man es jahrelang anders gesagt hat. Und deswegen viel Spaß mit Jacob Elordi. So.
That was so funny, I'm gonna
wollt
piss myself!
Müssen wir wohl.
Ja. Wer jetzt der hübschere Mann ist, oder was sollen wir raten?
Nee, du musst anfangen. Aber ich kann auch noch die anderen Punkte sagen, wenn ihr wollt.
Macht das mal.
7,2 sind es auf IMDb, 61 Meter Score, Letterboxd 3,6.
Mhm.
Und eingespielt hat er, habe ich schon gesagt, knapp über 19 Millionen aktuell.
Pff. Wir müssen anfangen.
Du.
Immer noch du.
Also ich sage jetzt.
Ich meine, es waren schon Aussagen, wa? Deutlich schlechter als Promising Young Woman. Es ist mehr das Negative hängen geblieben im Nachhinein als
Jacob Elordi, schönster Mann der Welt.
Ich sag eine Runde 6.
Mhm.
Also ich würde sagen, für eine 7 hat es noch gereicht.
6,5, it is.
6,5.
Ja.
Ja.
Ja, ich hätte ihn gerne besser gefunden.
Klingt echt traurig.
Schon ein bisschen. Ja, es ist so tief traurig.
Klingt echt traurig.
Es ist so traurig, Dave. Es ist wirklich so traurig.
Bisschen dramatisiert.
Ja.
Gut, dann mache ich mal einen Übergang, wa? Fällt mir aber echt schwer.
Jiggy, jiggy.
Ja. Ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass ich das Projekt hier bringen werde, weil aktuell und jetzt auch aktuell abgeschlossen mit seinen 8 Episoden. Ich hab mir, Nathalie und ich haben uns Lawman Beth Reeves gegeben, die ja in diesem, naja, ursprünglich Yellowstone und so weiter Universum gedanklich angesiedelt ist, aber halt eine Western-Serie, die es erstmal gar nichts mit diesem Universum sonst zu tun hat, sondern im Vordergrund steht hier der Lawman Beth Reeves, der tatsächlich gelebt hat von 1838 bis 1910, also 72-jährig, dann einen natürlichen Todes gestorben ist und den Großteil seines Lebens dann, und zwar nämlich der erste Black Deputy US Marshal war und insgesamt in seiner Karriere über 3000 Gesetzesbrecher in den Knast gebracht hat. Oder
das finde ich schon eine krasse Statistik. Ich habe das auch gelesen, voll, weil ich habe ja auch mit dem Gedanken gespielt, mir das anzugucken. Mhm.
Und er wohl nur 14 Personen tatsächlich erschießen musste und das aus Notwehr. Und auf dessen Leben oder Ausschnitten basiert dann eben diese Serie, die frisch bei Paramount Plus zu sehen ist. Piu, piu. Mhm. Genau, eine Western-Serie, ganz in dem Look, machen auch so ein paar bekanntere Leute mit, beziehungsweise auch Leute, die ich auch schon mal erwähnt hatte. Also Regie hat geführt Christina Alexandra Voros, die hatte ich auch schon mal erwähnt, weil die bei 1883 auch Regie geführt hatte. Die hat ganze 5 Folgen von den 8 gedreht. Die hat auch bei den 5 Folgen dann die Kamera gemacht und bin mal gespannt. Also ich finde die echt gut, was die so reinholt als Kamerafrau. 3 Folgen hat dann noch Damien Marciano gedreht. Den kannte ich jetzt nicht, hat aber auch ein paar Serien, Folgen zu anderen Serien gemacht. Ja, und Taylor Sheridan, der hinter den ganzen aktuellen erfolgreichen, hier Yellowstone 1883, 1923 und so weiter Serien steckt. Der hat unter anderem hier produziert, ansonsten aber diesmal nicht geschrieben oder sonst was, sondern tatsächlich wirklich nur einen Fokus auf Produktion gehabt.
Ja, das hatte ich auch gelesen. Ja. Fand ich abgefahren, aber halt auch abgefahren, dass er, obwohl er es nicht geschrieben hat, er dann trotzdem irgendwo auf Produktionsebene mit bei ist. Also ich glaube, Paramount macht nichts mehr ohne den.
Wahrscheinlich. Ansonsten kommt der Stoff halt von Jed Feehan. Der hat Drehbücher unter anderem für Banshee geschrieben, aber auch, ja.
So. Hier, Alter, du musst Banshee endlich gucken.
Zeug wie Paranormal Activity 4 und so weiter. Also auch viel Zeug, was jetzt nicht so bekannt oder gut war. Genau, also 8 Episoden gibt's, wann ursprünglich sollten 6 sein, wurde dann nochmal erhöht auf die 8. Und letztendlich geht's halt um die Anfänge in seiner Karriere oder wie es dazu gekommen ist. Und zwar ist er für die Zeit natürlich typisch erstmal Sklave mit seiner Familie in Texas aufgewachsen, wo er bei dieser Familie Reeves, also deswegen auch sein Name, den er da einfach dann adoptieren musste, schuftet auf dem Feld, dann im Nord-Südstaat, also im Konföderationskrieg, dann auch für die Südstaaten, wie so viele andere Schwarze, dann verheizt wurden an der Front und es da dann schafft, abzuhauen. Also die Serie basiert halt auf den Romanen. Es gibt so eine Bess Reeves Trilogie und die biografisch halt ist. Und darauf basiert halt so einiges. Und in den Büchern geht es noch wohl darum, dass er sich beim Pokerspiel seine Freiheit erkauft hat. Hier flüchtet er halt. Und verliert dann tatsächlich eben auch für ein paar Jahre den Kontakt zu seiner Frau und seinen Kindern. Ich glaube, 4 Kinder sind es, die da auch eine Rolle spielen. Also vor allem die ältere Tochter. Und Bess Reeves, großer Name, wird halt gespielt von David Oyelowo, den ihr alle wahrscheinlich kennt. Schon dreifach Golden Globe nominiert für Selma zum Beispiel. Genau, Frau wird gespielt von Lauren E. Banks. Die kannte ich vorher noch nicht, macht es aber auch gut. Die hatte eine der Hauptrollen in der Serie City on a Hill, von der ich bisher zumindest was gehört hatte. Die älteste Tochter wird gespielt von Demi Singleton. Die hat bei Godfather of Harlem halt mitgespielt. Und ich kannte sie auch aus dem Film King Richard, wo sie halt die junge Serena Williams spielt.
Ach,
Sie verwandt mit John Singleton?
Nee, ist sie nicht.
Das nicht.
Hatte ich recherchiert. Genau, er flieht, wohnt dann mit einer Native American zusammen, die auch einen Sohn hat und die paar Jahre, wo die halt zusammenleben, auch der Sohn wie so seine Art Ziehsohn wird und die dann zusammen, also Krieg ist schon zu Ende, irgendwelche Waren verkaufen wollen und da auf einen Gefangenentransporter mit Konföderalisten stoßen, in dem unter anderem Barry Pepper dann auch gefangen ist, den er noch zu Kriegszeiten, sag ich mal, kannte. Der hier Iso Pierce spielt, der dann auch im Verlauf der Serie auch immer wieder noch dann zum Tragen kommt, weil er nämlich in der Situation auch seinen Ziehsohn, den Native American, erschießt, flieht und das so ein bisschen die Weichen für den späteren Bösewicht dann auch schon gleich stellt. Er trifft dann relativ schnell auf Sheriff Lynn, der von Dennis Quaid gespielt wird, der dann ihn auch gleich für ein paar Aufträge mit engagieren möchte, Alkoholprobleme hat und dann relativ schnell in die Situation kommt, dass Bess Reeves dann eigentlich eher seinen Werten treu bleiben möchte, ihm dann auch eine knallt, was für damalige Verhältnisse schwierig war, dann reinhaut und aber von Dennis Quaid bei dem ortsansässigen Richter Judge Parker vorgeschlagen wird, dann eben auch den Sheriff-Stern zu bekommen oder den US Deputy Marshall-Stern zu bekommen, der wiederum gespielt wird für Donald Sutherland, also auch hier wieder sehr prominent besetzt. Und darum geht's dann halt auch in der Serie. Ja. Er kriegt den Stern und darf in unterschiedliche Konstellationen dann die verschiedenen Gesetzesbrecher aufspüren und verhaften. Natürlich mit Schießereien und so weiter. Da will ich jetzt nicht zu viel erzählen, aber darum geht's halt im Kern. Mhm.
Das Westernherz wird bedient, sagst du.
Bitte?
Das Westernherz wird bedient.
Absolut, das wird sehr bedient. Dann gibt es natürlich auch irgendwelche dramaturgischen Geschichten, vor allem dann in Bezug auf seine Familie und die Kinder, weil er auch immer mehr in die Situation kommt, dass er dann halt auch, ich meine, wenn du 3000 Leute in deiner Karriere letztendlich verhaftest, dann kriegst du natürlich auch viel Leid und Elend mit. Und darum geht es halt auch, dass die Leute, die er oft verhaften muss, dass es dann halt auch oft Schwarze oder Native Americans sind, die halt einfach aufgrund einer beschissenen Situation irgendwas aus Notwehr machen mussten und trotzdem natürlich verurteilt wurden. Und er da immer wieder halt mit sich auch in einen gewissen Gewissenskonflikt quasi kommt. Und vor allem dann auch mit seiner Familie, weil die Zeiten, in denen er unterwegs ist, die werden halt immer länger und die Zeiten, die er mit seiner Familie verbringen kann, halt immer weniger wird. Und da sind natürlich familiäre Konflikte prädestiniert. Jo, so viel zum Inhalt. Also visuell schön gemacht. Wenn man Bock auf Western hat und das Setting, dann ist man hier schon an der richtigen Stelle. Und der Cast, der kann sich auf jeden Fall blicken lassen. Und David Oyelowo macht das auf jeden Fall auch echt hervorragend, die Rolle.
Ja, schon guter. Mhm.
Wie ist das so mit der Gewichtung, was Action und das familiäre Gedöns angeht? Ist
relativ ausgewogen, finde ich.
Okay.
Ja. Ja. Also es gibt natürlich viele klassische Schießereien. Gibt auch eine gute Abwechslung, was es halt auch zwischendurch gibt. Was sich auch einigermaßen die Waage hält, sind halt Rückblicke im Storyverlauf, wo es dann vor allem um sein Leben als Sklave dann auch ging. Mhm. Das kommt aber nicht so häufig vor und ist dann auch eher der Story zuträglich, also noch im akzeptablen Rahmen.
Okay.
Ja.
Das geht ja bestimmt weiter, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Paramount Plus sowas aufzieht mit so einem Cast und dann nur eine Staffel macht.
Genau, gehe ich auch von aus, weil also die Episoden, kann ich vielleicht sagen, sind auch überschaubar lang. Die kürzeste geht 32 Minuten, die längste 57, das meiste spielt sich so eine Dreiviertelstunde ungefähr ab, also hat man auch schnell durchgeguckt. Und zeigt halt auf, der Fokus ist dann eben auch vor allem auf die Anfangszeit seiner Deputy-Karriere in Mississippi oder Westseits des Mississippi. Na.
Wie ist das Staffelende? Also jetzt ohne zu erzählen, was passiert, ist das offen? So offen, dass es nervt oder?
Nee, das kann man schon auch als einigermaßen abgeschlossen dann sehen. Na.
Cool. Mhm. Und fandst du gut?
Ich wurde unterhalten auf jeden Fall, ja. Nicht ganz die Qualität von Yellowstone, aber Qualität war
wahrscheinlich
genug.
Günstiger.
Ja, ja, ich hatte ja auch 1883 hier rezensiert, da hat mich ja einiges genervt. Also die kann man schon auch so von den Settings her gut vergleichen. Lawman hat mich da noch mal ein bisschen mehr unterhalten.
Okay.
Jo, ich habe sonst auch nur noch Zahlen am Start.
Nur noch Zahlen. Ja, aber ich meine, also Besetzung für so eine Serie ist ja schon krass.
Ist schon krass, ja. Die ganzen,
finde ich auch,
Paramount Quaid, Plus Dinger, Pepper,
ja. Donald Sutherland, das sind schon krasse Namen auf jeden Fall. Und Daniel Uyebulo hier in der Hauptrolle. So.
Voll, ja. Also Barry Pepper auch echt großartig. Ich meine, ja, jeder kennt ihn wahrscheinlich als Scharfschützen bei Soldat James Ryan. Mhm. So. Alter, was der hier wieder raushaut, das ist schon echt unglaublich hohes Niveau. Macht ja, echt
wir
Laune.
Wir hatten ihn neulich bei 25th Hour und da
ja.
haben wir schon festgestellt, dass er sich ein bisschen rar gemacht hat, aber das ist ein krasser Typ war damals.
Ja.
Mögen wir alle. Die hat ja auch noch aus dem Nähkästchen erzählt, dass er ja eine bestimmte Schauspieltechnik umsetzt und eine bestimmte Schauspiellehrerin war das, oder?
Mhm. Interessant. Kannst du mal im Nachgang erzählen oder ich höre da mal rein, wenn es im Podcast zu hören ist. Interessiert mich.
Ja, mach das.
Ja, 7,5 gibt's bei IMDb. Das war's.
Immerhin. Wer fängt an?
Du.
Da würde ich sagen, nehme ich auch diese 7,5.
Ja. Das, ja, ich bin so hart am Schwanken. Also bei 7,5 ist ein sehr guter Tipp. Es könnte auch fast eine 8 sein, aber ich sag auch 7,5.
Mhm. Ja, ich bin 8 gelandet. Also,
du bist bei einer 8?
Ja.
Verdammt! Ah.
Aber 7,5.
Ja, aber ärgere mich, weil ich mit den Gedanken gespielt habe, eine 8 zu geben. Mhm. So ist es.
Also eine Empfehlung für die Serie, wer Bock hat auf Western.
Mhm.
Alright. Haben wir ja relativ aktuellen Stoff hier, den wir selber mitgebracht haben.
Ja, stimmt. Du auch?
Ja. Also nicht ganz so aktuell wie ihr, aber mein Film ist von 2021, insofern auch nicht allzu alt.
Mhm.
Und der Film hört auf den Titel The Electrical Life of Louis Vane, die wundersame Welt des Louis Vane.
Ach, geil, kenn ich.
Hast du schon gesehen?
Vor 2 Jahren oder so.
Aber nie rezensiert.
Nee.
Deswegen dachte ich, ich rezensiere mal.
Gute Idee.
Einer von den Lost Tapes von Lee Richter hier. Ja. Während dieses Podcasts.
Original sowas, ja.
Häuft sich definitiv hier immer wieder. Oder?
Mal gucken, ob ich den gelockt habe.
Ich habe ihn auch gesehen.
Du hast ihn auch gesehen? Ja, perfekt, dann passt ja gut. So, Regisseur war Will Sharp. Der ist bekannt gewesen, indem er hauptsächlich TV-Shows aus Großbritannien inszeniert hat. So Sachen wie Landscapers zum Beispiel. Die ist schon recht populär. Oder Flowers. Und der hat das Drehbuch zusammengeschrieben mit Simon Stevenson, der wiederum der Drehbuchautor von Paddington 2 und von Luca, also eher so animationstechnisch unterwegs gewesen. Mhm. Und wir sind mal wieder im ähnliches Setting wie von Brad Bradburn, nur um einiges früher. Wir sind im viktorianischen London des Jahres 1860 und in diesem Jahr wurde Louis Vane geboren, später im Erwachsenenalter dargestellt von Benedict Cumberbatch. Studierte später an der West London School of Art und musste nach dem Tod seines Vaters für seine sehr strenge Mutter sorgen. Abgefahrene Besetzung übrigens. Andrea Riseborough spielt die.
Mhm.
Passt aber. Und hat, glaube ich, 4 oder 5 Schwestern, für die er auch noch sorgen muss. Also ist so ein bisschen der Hahn im Korb, allein groß geworden zwischen vielen Schwestern. Kennst du ja auch aus persönlichen Bezügen. So ähnlich lief sie auch ab. Finanziell unterstützt er seine Familie als Illustrator für eine Zeitung. Und illustriert für die Zeitung irgendwelche News, Begebenheiten und wir erfahren schon im Zug relativ weit am Anfang, wie schnell er ist und dass er beidhändig auch zeichnet. Das ist ganz abgefahren, weil er links und rechts irgendwie seinen Stift hält und dann umso schneller natürlich sein Bild da vollenden kann. Also er ist ja recht talentiert. Und um den Haushalt zu unterstützen, kommt eine Gouvernante dazu, die heißt Emily Richardson und wird gespielt von Claire Foy. Und um das Kapitel abzukürzen, die beiden verlieben sich. Zum Argwohn der Familien, besonders der Mutter, weil die legt natürlich großen Wert auf Status und das Ansehen der Familie. Und wenn ein Herr mit so einem Status, der aus so einer guten, situierten Familie kommt, dann mit der Gouvernante irgendwie was anfängt, wirft das erstmal kein gutes Licht auf die Familie. Und die finden das nicht so geil. Aber das interessiert ihn nicht, die beiden sind verliebt. Und dann fängt Louis an, seinem Verleger so vermenschlichte Katzenbilder zu zeigen, die der Verleger dann auch veröffentlicht. Übrigens von Toby Jones gespielt, auch eine sehr gute Besetzung. Und das sind so Katzenmotive, wo Katzen halt so am Tisch stehen und dann so Karten spielen mit anderen Katzen und dann ganz normal so Klamotten tragen halt so und so ein bisschen vermenschlicht sind. Und diese Bilder werden dann letztendlich sehr populär in dieser Zeitung. Und dann gibt es einen Schicksalsschlag, weil er zieht mit seiner mittlerweile Ehefrau in ein Haus. Und es wird emotional, weil die Beziehung wunderschön inszeniert zwischen diesen beiden, weil die Chemie zwischen Claire Foy und Benedict Cumberbatch finde ich sensationell. Und er ist so ein bisschen so dieser verhuschte Künstler und sie ist halt so seine Motivation, sein Fels in der Brandung. Und dann wird ihr Krebs diagnostiziert und es wird traurig. Und ich muss echt zugeben, also es gab so zwei Momente im letzten Filmjahr, was so Serien und Filme angeht. Und einmal was die eine Szene in Electrical Life of Louis Wayne, wo sie dann praktisch so diese Liebesgeschichte von ihr dann zu Ende bringen. Und so eine ähnliche Storyline hat Negan gekriegt in Walking Dead in der letzten Staffel der 10. Staffel, in der letzten Folge der 10. Staffel. Und das fand ich sensationell, weil wir haben vorher in mehreren Staffeln gesehen, was für ein Wichser Jeffrey Dean Morgan in der Rolle des Negans ist und wie unberechenbar er ist und wie skrupellos er sein kann. Und plötzlich kommt eine Story daher, die einen kompletten Background gibt, wo nämlich erklärt wird, woher, warum der Baseballschläger Lucille heißt, wo dieser Baseballschläger überhaupt herkommt, was überhaupt diese Geschichte ist dahinter. Mhm. Und ich dachte nur so, Alter, ich möchte ihn in den Arm nehmen. Ja. Diesen Typen, wo ich vorher gesehen habe, der so meine ganzen Freunde aus Walking Dead irgendwie umgebracht hat. Und ist unfassbar gut gespielt worden von ihm, weil das so charismatisch von Jeffrey Dean Morgan dargestellt worden ist und super emotional. Und das war der eine Moment. Und der andere Moment ist tatsächlich hier die Szene, weil Claire Foy und Benedict Cumberbatch funktionieren für mich sensationell. Und wenn sie dann tatsächlich irgendwie an diesem Krebs dann stirbt, merkst du richtig, dass ein Teil von ihm ihn verlassen hat. Mhm. Und er stürzt sich dann in Arbeit und stürzt sich in diese Katzenbilder, aber er wird nie wieder derselbe Typ sein, wie er vorher war. Das wird natürlich alles sehr groß, er wird sehr, sehr erfolgreich, also der wird landesweit bekannt mit seinen Motiven und seinen Bildern. Und letztendlich sorgt er auch dafür, dass Katzen so ein bisschen domestiziert werden, weil er fängt dann an, Katzen bei sich zu Hause zu halten. Und die Leute fragen ihn so, ja, hast du ein Mäuseproblem oder so? Weißt du, weil es gibt keinen anderen Grund, Katzen zu Hause zu halten. Mhm. Entweder du hast Mäuse bei dir oder, weiß ich nicht, oder die Katzen haben dich da irgendwo eingenistet. Aber dass einer sich freiwillig irgendwie eine Katze bei sich hält, die er so als Haustier, wie so ein Hund praktisch, aufzieht, das war damals überhaupt noch nicht gang und gäbe und komplett undenkbar. Und deswegen war das so komplett was Neues. Und das ist ganz lustig, dass er dann maßgeblich auch daran beteiligt, weil er so ein Katzenpapi dann geworden ist und die Katzen dann in seinem Haus rumgestreunert haben. Aber das Problem ist, dass er auch so ein paar psychische Probleme im Laufe des Alters entwickelt. Und das ist super interessant, weil man sieht das auch in seiner Kunst. Das heißt, wenn du die Kunstbilder dann so oder diese Katzenbilder von ihm dann so zeitlich aufgliederst, dann siehst du, dass im späteren Verlauf die Bilder abstrakter werden und düsterer. Und dass die Motive nicht mehr so fröhlich und so unscheinbar sind wie am Anfang. Mhm. Und das hat auch mit seiner eigenen Verfassung zu tun, weil er wird irgendwann in eine psychiatrische Anstalt dann eingeliefert, wo er dann ziemlich vor sich hin vegetiert. Und es sorgt dann letztendlich, dass hochrangige englische Politiker dafür sorgen, dass er dann wirklich in so ein Etablissement kommt, was dann eher irgendwie seinem Popularitätswert entspricht, weil wo dann mehr um ihn Sorge getragen wird und so. Und weil in dieser ersten psychiatrischen Anstalt war er halt komplett verwahrlost. Hier übrigens auch eine sehr, sehr geile, weil wir hatten es ja bei Maestro, hier eine sehr, sehr geile Maske, was das Altern von Benedict Cumberbatch angeht, wenn er dann wirklich einen späteren Verlauf gezeigt wird mit dem grauen Bart und so grauen Haaren und der Haut. Also hier hat die Maske auf jeden Fall auch nochmal ganze Arbeit geleistet. Der Film ist im 4:3 Format gezeigt, als Kunstgriff. Und die Erzählerstimme, die so ein bisschen durchs Programm führt, ist Olivia Colman herself. Also auch gerade nicht ein No-Name.
Abgefahren, dass jetzt schon wieder ein Film in 4:3 ist.
Ja, hier mal wieder ein. Und du hast teilweise tolle Farben, du hast wirklich schöne Motive, die sich teilweise auch in deinen Bildern nochmal wiederfinden, die wir auch so in Real Life sehen.
Der ist schon sehr bunt, der Film.
Der ist schon bunt.
Ich hatte das damals auch an diesen, wie hieß der Film?
Hinter dem Horizont.
Nein, David Cobb, dieser Film von Copperfield.
Ach so. The Life of
ja, aber David hieß der Life of David Copperfield, oder?
Ich weiß nicht, aber mit Patel hier.
Ja, genau.
Den habe ich ja nicht gesehen.
Ach so. Ja. Da aber hat er mich jedenfalls sehr dran erinnert.
Ja, da haben wir noch so ein paar Cameos. Taika Waititi spielt mit. Nick Cave sehen wir in einer Szene. Auch noch ganz interessant. der findet jetzt das Rad nicht neu. Also was so Filmografien angeht oder was so Filme angeht, die so bestimmte Persönlichkeiten in den Vordergrund drücken. Erst recht so Künstlerfilme, da gibt es einige, gehen tiefer in die Materie und die sind schöner. Aber Benedict Cumberbatch sieht man natürlich gerne in seinem Schauspiel zu. Er ist natürlich ein Eins. Und Claire Foy daneben zu stellen, mit einer Erzählerstimme von Olivia Colman, übrigens beide Queens so in einem Film, das macht schon einiges her. Und auch die übrige Besetzung, Toby Jones und Co. ist natürlich geil. Andrea Riseborough als Mutter und so. Also ist ein recht kurzweiliger Film, vor allem geht der auch nicht so lange mit 111 Minuten. Das heißt, es ist jetzt, seine Lebensstory wird jetzt auch nicht so endlos in die Länge gezogen. Und trotzdem hat er einen gewissen Charme. Aber er verliert auch ein bisschen von seinem Reiz, wenn Claire Foy dann letztendlich aus dem Film aussteigt. Mhm. Weil sie es dann nicht mehr gibt. Weil die beiden in Kombination waren schon zuckersüß. Und sie lässt ihn halt dann quasi allein, nachdem sie an ihrer Krankheit da verändert ist. Und das stürzt den Film natürlich dann in so eine düstere Phase, die dann nicht mehr ganz so cool anzusehen ist, aber es ist trotzdem ein guter Film. Mhm. So würde ich es mal zusammen formulieren. Ja, dazu muss man sagen, dass er als Typ auch abgefahren ist, weil er sich nämlich nicht nur für seine Kunst interessiert hat, sondern er hat sich auch extrem für Wissenschaft entschieden. Das heißt, wir haben ja dieses Electrical Life of Louis Wayne, weil das hat damit was zu tun, dass er sich sehr für Elektrizität interessiert hat, dass er bestimmte Experimente gemacht hat, dass er auch als Erfinder tätig war. Das wird hier auch nochmal angerissen. Das heißt, er ist nicht nur hundertprozentig Künstler, sondern er hat in vielerlei Hinsicht hat er so ein bisschen seine Fühler ausgestreckt. Und er ist ein interessanter Typ, auf jeden Fall seinen Film, sein Leben auf die Leinwand zu bringen oder dieses Leben halt zu verfilmen. Und hat aber nicht viele Zuschauer, weil der Film ist 2021 entstanden und das ist natürlich mitten in der Pandemie. Insofern ist das ein Film, der nicht viele Zuschauer gefunden hat, weil damals waren die Kinos zu, hat einen kleinen Release gehabt und dann auch wieder ganz schnell raus aus dem Kino. Also das ist einer von denen, wo man halt ein bestimmtes Budget hatte, was auch nicht eingefahren worden ist, weil das damals mitten in der Pandemie rausgekommen ist und gedreht worden ist.
War dann auch recht schnell im Stream.
Ja, war relativ schnell im Stream. Ich konnte auch keine hundertprozentigen Zahlen finden, wie viel er letztendlich gemacht hat oder wie viel der gekostet hat. Und das ist The Electrical Life of Louis Wayne, die wundersame Welt des Louis Wayne. Also von mir eine Empfehlung, ist durchaus sehenswert für Leute, die sich an so einem Stoff erfreuen. Aber jetzt auch keiner der ganz Großen. Aus dem Genre. Okay?
Okay.
Dann komme ich zu den Zahlen. IMDb 6,8. Hat einen Metascore von 63. Letterboxd 3,6.
Ich muss anfangen. Ich sag 7,5.
Ja, sag ich auch.
Ja, sag ich auch. Fehlerfrei.
Cool.
Weißt du noch, wie du den so fandest, punktemäßig?
Ich wäre bei 7.
Ja, da war ich auch.
Ihr wart beide bei einer 7.
Ja, das geht. Ich war dann doch ein bisschen underwhelmed. Fand den halt primär bunt.
Aber schon gutes Schauspielkino.
Ja, also, ja, kann top, man
nicht, naja, also gutes Schauspielkino. Weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Dafür hat mir das irgendwie alles so ein bisschen.
Ach so?
Ja, es hat ja durch diese bunte Aufmachung und so, zumindest war das in meiner Erinnerung so, dass das dann schon so fast ein bisschen Märchentouch hat.
Ja, sollte ja auch in manchen Momenten. Ja, aber es wird ja dann, also in der zweiten Hälfte kippt das ja, das ist ja nicht mehr so bunt.
Ja, ja, nur, also ich hätte nicht Schauspielkino mit diesem Film in Verbindung gebracht. Deswegen wollte ich das begründen.
Okay. Da muss ich doch eine Lanze brechen für, weil für mich ist das schon Schauspielkino, weil Benedict Cumberbatch ja die komplette Facette von seiner psychischen Verfassung von am Anfang auf Wolke 7, weißt du, verliebt und relativ normal und gesittet und sorgt für seine Familie, bis vegetiert in der psychiatrischen Anstalt, also muss er schon einiges spielen. In der Hinsicht fand ich das schon interessant, schauspielerisch. Okay. So, kommen wir zu unserem zweiten gemeinsamen Film der heutigen Episode.
Yes.
Cloverfield für unseren Kumpel Phelpse.
Und wir müssen wieder raten im Vorfeld.
Wir raten wieder.
Jetzt auch hier wieder die Frage, kanntet ihr den davor schon?
Mhm. Ich kannte ihn.
Wie oft habt ihr den gesehen? Es kommt jetzt wieder 8-mal. Und
kein Kommentar von mir.
Wie, kein Kommentar?
Ja, weil das eine Frage ist, wenn ich dir jetzt sage, ich habe ihn 12-mal gesehen.
Ja, eben.
Wäre ein kleiner Hint dann schon auf die Punkte.
Ach so.
Es muss reichen, wenn ich dir sage, ich habe ihn schon mal gesehen.
Alles klar. Dann fang jetzt an zu raten, Alter.
Ich sag, du bist bei einer 5,5. Und Dave bei einer 7,5.
Mhm. Ich bin dran?
Ja.
Ich sage, Lee ist bei einer 6,5 und Guess ist bei einer 7.
Mhm. Ich habe Guess bei 8 und Dave bei 7,5 notiert. Ja, bleibe ich mal bei. Habe ich mir bestimmt was bei gedacht.
Mhm.
Und ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen.
Aha.
Das kommt bei mir auch an, ja. Ich glaube auch, das war das dritte Mal.
Okay.
Ja, Cloverfield vom Regisseur Matt Reeves, dem wir auch die neue Planet der Affen Filme zu verdanken haben, oder The Batman ist von ihm. Und das Drehbuch auch ganz unbekannter, Drew Goddard, von dem die Drehbücher von Cabin in the Woods unter anderem, der Marsianer hat da geschrieben.
Ja, und natürlich Buffy, Angel und Elias nicht zu vergessen.
Natürlich, auch diese Meisterwerke der Fernsehunterhaltung.
Na, ich glaube vor allem, weil wenn es um den Produzenten J.J. Abrams geht, dann sind diese Serien schon wichtig.
Ja.
Da gab es wahrscheinlich dann den ersten Kontakt. Und der hat das mit seinem Partner Brian Burke, also Bad Robot, hat das produziert.
Ja, ist schon interessant, weil der pappt natürlich als Produzent auf dem Plakat und so, aber in meiner Erinnerung war er immer der Regisseur von Cloverfield. Also ich dachte mal, dass J.J. Abrams, ja, dass er Cloverfield inszeniert hat.
Lustigerweise hat sich das bei mir auch so eingebrannt.
Mehr produziert als selber inszeniert.
Mhm. Stimmt schon, aber ich dachte, das wäre eins von den Filmen, die er dann auch selbst inszeniert hat.
Okay. Ja, jetzt habe ich den endlich auch mal gesehen.
Stimmt, bei dir war es ja eine Erstsichtung.
Ja.
Ja, wer möchte die Story zusammenfassen?
Kann ich machen, ich finde das gar nicht so aufwendig bei dem. Ne?
Es ist ziemlich überschaubar.
Ja, es geht um Rob, der eine große Beförderung bekommen hat und jetzt beschließen all seine Freunde und Geliebten, das zu feiern und wollen ihm eine große Überraschungsparty veranstalten, machen das auch, weil er muss für diese Beförderung nach Japan umziehen, um dann dort weiterzuarbeiten. Und auf dieser Feier, ganz wichtig natürlich bei dieser ganzen Nummer, das ist alles aus der Hand gefilmt mit einem Camcorder, weil, also unter der Prämisse, dass halt dieser Abend festgehalten werden soll und dass von den Gästen dann auch so Videobotschaften aufgenommen werden sollen. Und deswegen wird diese Kamera halt schon primär einem in die Hand gedrückt, der sich dann drum kümmern soll, aber mitunter wechselt die dann halt auch die Person, die sie führt. Aber das ist alles, also den ganzen Film sehen wir aus dieser POV.
Mhm.
Wir haben also nie tatsächlich Filmkameras, sondern es ist halt alles mit so einer Mini-DV-Optik gefilmt. Ja, wobei, nee, schon ein bisschen besser als Mini-DV, aber es ist halt alles sehr wackelig und aus der Hand. Das ist, glaube ich, schon wichtig bei der ganzen Nummer, weil das ist schon auch für so das heutige Sehverhalten oder generelles Sehverhalten, glaube ich, eine Herausforderung, weil du halt die ganze Zeit mittendrin bist und alles wackelt und mitunter fällt die Kamera hin und sonst was.
Mhm.
Ja, und dann gibt's ja diese Feierlichkeiten und wir stellen fest, dass es da Schwierigkeiten gibt zwischen Rob und seinem Bruder und dessen Freundin und die einen, mit der er geschlafen hat. Und das ist aber eigentlich auch alles total egal. Wichtig ist, es ist eine Gruppe Freunde und auf dieser Party irgendwann gibt's einen Knall, eine Explosion und wir sehen so eine riesige Kreatur, erst nur so im Anschnitt. Aber offensichtlich ist gerade was über New York hereingebrochen und macht da jetzt Krawall und macht irgendwelche Häuser platt und plötzlich gibt es Stromausfälle und die Leute muss halt gucken, die Leute müssen jetzt irgendwie gucken, dass sie Land gewinnen, um halt in Sicherheit zu kommen. Und parallel ist Riesenchaos in New York, weil halt diese Riesenkreatur, die echt so Godzilla-Ausmaße hat, also ist ja schon echt groß, also zumindest so groß wie einige der Hochhäuser da, und die macht halt New York City platt. Das merken sie dann auch, als sie aus der Party erstmal runterkommen, kommt ihnen auch erstmal der Kopf der Freiheitsstatue entgegengeflogen.
Das ist schon ziemlich geil, Alter, wie der Kopf der Freiheitsstatue das dann diese echt, Straßen ja, rollt, ey.
Fand ich auch echt einen sehr geilen Shot.
Sehr fett, ja.
Das setzt halt dann schon einen ganz guten Maßstab, weil dann geht's entsprechend dynamisch weiter und die flüchten sich dann erstmal in die U-Bahn und versuchen sich da zu sammeln, um einen Plan zu schmieden. Und die haben aber nicht viel Zeit, weil halt die Bedrohung immer wieder näher kommt. Weil es gibt nicht nur diese riesengroße Kreatur, sondern von der fallen immer wieder so kleinere Viecher runter. Und das sind dann so Krabbelwesen, die Menschen auf dem Boden auch sofort attackieren.
Ja, dann so ein bisschen an diese Alien...
Die Facehugger meinst du?
An die Facehugger und so von der Optik und von der Geschwindigkeit, wie sie sich bewegen und so.
Stimmt.
Nur ein bisschen größer halt noch.
Ja,
hier
stimmt.
Der Klammer fehlt.
Noch so ein bisschen wie so eine riesige Spinne, die dann auf die Leute raufspringt und dann ja kommen halt echt Leute um, reihenweise. Und deswegen muss unsere Gruppe von Freunden gucken, dass sie da rauskommt. Und die eine, das ist eben das Objekt der Begierde, ist ein Beth, die wird dann getrennt von der Gruppe, weil die wohl ist nach Hause gegangen. Ne? Jedenfalls ist dann klar, die müssen wir retten. Und dann beginnt halt auch da wieder so eine Rettungsaktion. Und das Ganze begleiten wir eben durch den Camcorder, der hier immer alles aufzeichnet.
Ja, angetrieben von dem Ex natürlich, der immer noch an ihr hängt. Und deswegen will er sie da nicht sterben lassen.
Ja. Ich glaube, inhaltlich.
Ja.
Weiß nicht, ob man dann. Würde wahrscheinlich zu viel verraten, wenn man jetzt sagt, wie das weitergeht.
Ach, deswegen hast du vielleicht auch weggelassen, was ganz am Anfang des Films erscheint.
Ja, ich weiß nicht. Also, jetzt, diese, auch auf dem Tape sieht man dann ja auch vereinzelt nochmal andere Sachen. Und ich glaube, das würde aber zu weit gehen. Also.
Ja, können wir schon.
Oder weiß ich nicht.
Also, ich finde, diese Deadline könnte man erwähnen, dass die ja auch gewissermaßen unter Zeitdruck stehen. Weil es gibt Flüge, die rausgehen aus New York, die dann nochmal die letzten übrigen Passanten und Zivilisten dann auch rausbringen sollen aus der Stadt. Und da haben die eine bestimmte Uhrzeit angeschlagen, haben gesagt, danach wird alles platt gemacht.
Ja, genau. Vom Militär wird das ausgerufen. Die sagen, also wir bomben hier die Stadt. Deswegen müsst ihr gucken, dass ihr rauskommt.
Ja. Insofern hat man da noch ein bisschen Zeitdruck.
Ja. Ja, und da sind dann doch recht viele, die heute ziemlich große Namen sind.
Oder?
Ja, ist schon lustig. Also TJ Miller, der hier sein Debüt gibt, der ist eigentlich über weite Strecken des Films der, der die Kamera führt.
Ja.
Aber der Typ, der im Fokus steht, Rob, ich habe gar nicht notiert, doch.
Nee, den habe ich mir jetzt auch nicht notiert.
Nee, den habe ich mir auch nicht notiert, aber sein Bruder, der wird...
Michael Stahl, David.
Mike Vogel.
Das ist sein Bruder, ja.
Genau, und Robert von Michael Stahl, David gespielt. Okay. Den kannte ich aus The Deuce, der Serie.
Mhm. Ach, da spielt er mit.
Stimmt, Michael Stahl, David, ja, richtig. Ja, aber dann haben wir noch Lizzie Kaplan, Ben Feldman, Theo Rossi, das fand ich abgefahren, weil den habe ich, glaube ich, das erste Mal bei Luke Cage geguckt. Aber gut, ich gucke auch kein Sons of Anarchy.
Da war er schon sehr präsent,
ja.
Er war halt auch sehr charismatisch bei Army of the Dead.
Ja, genau. Der hat echt wahrscheinlich mit die größte Karriere daraus gemacht. Mhm. Also 66 Credits, schon auch eine Menge.
Naja, Lizzie Kaplan ist schon auch kein No-Name.
Nee, das stimmt. Die ist auf jeden Fall gut am Start.
Und Jessica Lucas möchte ich noch erwähnen, ja. Lecker Mädchen. Die Tabitha aus Gotham, also die haben wir ja hier in dem Evil Dead Remake gehabt, hier von Fede Alvarez. Mhm. Und die spielt ja praktisch die Freundin von dem Bruder.
Ja, die macht doch viel Serie jetzt.
Die macht viel Serie, ja.
Ja, und ich fand's cool, dass das Ganze, die Wohnung, in der die feiern, die ist ja jetzt mal gemessen an dem Blick aus der Wohnung, ist die direkt am Columbus Circle. Und da war ich so meine ersten Male in New York in den 90ern, war ich da immer im YMCA direkt am Columbus Circle. Okay. Deswegen, also das war quasi unser Blick aus dem Fenster, war sehr halt geil. Original dieses Ding. Fand ich ganz cool.
Naja, dann kanntest du die Gegend.
Ja, weil man dann auch den Weg, den die gehen, so ein bisschen nachvollziehen kann, ja. Also, aber die Gegend kennt, glaube ich, jeder, der in New York war, weil das ist ja irgendwie mitten in Manhattan, also. Schon eine prominente Ecke da.
Achso, Ben Feldman haben wir gar nicht erwähnt hier.
Doch, habe ich erwähnt.
Ach, Ben Feldman hast du gesagt, ja. Aus
Superstore.
Aus Superstore und Silicon Valley, genau. Ja.
Wie fandet ihr das?
Ich mochte den schon immer. Und das war für mich immer mein positives Beispiel, wenn ich über so Found-Footage-Filme geredet habe, ist Cloverfield für mich immer das Nonplusultra. Und zudem ist es nicht nur der beste Found-Footage-Film, sondern es ist für mich auch der beste Godzilla-Film, der kein Godzilla-Film ist, der zumindest aus Amerika kommt. Mhm. Also der packt für mich diese ganzen Godzilla-Filme, die aus Amerika rauskommen sind, ob jetzt die neueren oder die älteren, packt er für mich in die Tasche. Ich finde das Creature-Design finde ich super von dem Vieh. Ich finde diese Zerstörungsorgie finde ich mega. Auch die kleinen Viecher, wenn die dann so flüchten, ist es super dynamisch alles. Und es wirkt halt wie so ein Blockbuster, aber in dieser in diesem Found-Footage-Format. Und deswegen fand ich Cloverfield schon immer geil.
Ja. Ja, siehst du wie du. Also es war ja, so dieses Genre war ja relativ ausgelutscht, ne? Es hat ja 99 nochmal richtigen Auftrieb bekommen mit Blair Witch Project. Gab's ja.
Den ich ja richtig scheiße fand übrigens. Ah, ja. Also das ist einer von den Beispielen, wo ich gesagt habe, Found-Footage, kein Fan.
Dann gab es ja unter den Splatter-Fans im Jahr darauf direkt ein Prominenzbeispiel mit Staplerfahrer Klaus, der erste Arbeitstag dieser Kurzfilm.
Fällt ja auch unter Found-Footage, echt? Ja,
ja. Ja.
Okay.
Und dann, ich habe mir damals ja irgendwie alles dann auf der Welle irgendwie gegeben.
Also Ray hast du wahrscheinlich
St. Francisville Experiment, der kam auch im Jahr 2000 raus. Halloween Resurrection war 2002. War ja auch so in der Machart.
Dieses Katakomben und wie die alle hießen, so Tschernobyl.
Ja, genau.
Und, da gab es tausende von.
Und irgendwann war das für mich halt so ausgelutscht, ja, weshalb so Cloverfield für mich erstmal einen schwierigen Start hatte, aber das ging schon echt wahnsinnig schnell, dass der dann auf eine sehr, sehr positive Schiene kam, vor allem das Sounddesign. Also ich hatte dir ja, glaube ich, die 4K-Scheibe mitgegeben, ne? Jetzt zu Cloverfield.
Ja, ja. Doch hast du.
Und ich hatte dann nur noch die publige DVD zu Hause.
Ach, okay. Geil, wurde mir übrigens auch vorenthalten, dass es da eine 4K gibt.
Es tut mir leid.
Aber ey, das hat trotzdem geil, noch funktioniert, Alter. Natürlich interessiert mich der Film, also sehr, kannst du ja mal gleich erzählen, wie das noch wirkt, die Animation.
Ja, eben, das würde mich jetzt auch interessieren.
In 4K. Also ich hatte die DVD und da hat der Film für mich halt von der Optik her noch wunderbar funktioniert.
Ja gut, dadurch, dass es halt durch diese Kamera gefilmt worden ist, ist es wahrscheinlich auch okay, aber... Hm. Klar macht der 4K, was das Sounddesign angeht und so, macht er schon definitiv einiges her. Ja. Ist ja schon eine Zerstörungsorgie. Weißt du, hier wird New York total in Schutt und Asche gelegt. Und gerade die Einstiegsszene mit dem Kopf der Freiheitsstatue, da geht's ja schon los. Und dann siehst du ja überall Explosionen, Rauch und keine Ahnung, totales Chaos und Mayhem und so. Und da bin ich ja ein großer Fan von. Insofern, das mag ich ja in Filmen total. Ja, und da sind auch irgendwie so die Schauspieler und wer da umkommt oder wer da überlebt, ist ja letztendlich dann auch scheißegal. Also da geht's halt wirklich nur um mal gucken, wie viel das Monster platt machen kann und mal gucken, ob die wegkommen davon. Aber so, dass du damit lieber mitfieberst oder dass das jetzt schauspielerisch krass ist, also da habe ich jetzt nichts von drin gesehen.
Nee, fand ich auch lustig nachzulesen, dass Lizzie Kaplan nach diesem Film gesagt hat, okay, ich lese auf jeden Fall zukünftig erst das Drehbuch, bevor ich bei irgendwas zusage.
Ja, stimmt. Die dachte, es wäre eine Rom-Com oder
naja,
so. War, glaube ich, nicht so happy mit dem Ergebnis.
Hätte sie freiwillig wahrscheinlich dann nicht mitgemacht, dementsprechend.
Ja, also ich finde den auch, der ist schon sehr dynamisch, aber es ist schon auch borderline anstrengend, den zu konsumieren, weil diese Handheld-Optik, das hat schon echt schnell was verflucht Anstrengendes, finde ich. Und ich bin halt Kinofan und dieser Film sieht nach allem aus, aber nicht nach einem Kinofilm. Mhm. Und deswegen kollidiert das bei mir so ein bisschen so. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend gemacht. Was bei manchen Sachen fragst du dich halt wirklich so, Alter, wow, also es ist halt zum Teil sensationell geschnitten, weil du halt weißt, die müssen da irgendwie so die Location gewechselt haben, dass das jetzt funktioniert und so. Und es ist schon zum Teil wirklich clever gemacht. Mhm. Deswegen, ich finde es an sehr vielen Stellen echt beeindruckend, aber ich finde es auch verflucht anstrengend an vielen Stellen.
Das habe ich mir gedacht, ja. Das war auch der Grund, warum ich dich punktemäßig nicht so hoch eingehe. Und da habe ich gedacht, dass dir das bestimmt auf den Sack geht mit der Optik.
Ja, also nur wirklich nur vereinzelt.
Okay.
Ging mir das auf den Sack.
Ja, dann ging er zum Glück nur 82 Minuten.
Ja, nee, also deswegen, du kommst da super durch. Ja,
das ist ein Ritt, ey. Auch die Länge von einer...
Genau, die hat ja schon erwähnt,
ja,
Mini-DV-Tape.
Aber das ist natürlich auch Quatsch. Also allein was sowas, das darfst du hier gar nicht hinterfragen. Deswegen finde ich auch dieses Mittel irgendwo ist nett, aber ist natürlich eigentlich völliger Humbug. Ja, weil also das mit den Kameras, die hier erzählen... So eine Nacht in der Dauer mit Akkulänge und so, vergiss es, ey. Die hätten ja irgendwie 20 Akkus mitnehmen müssen oder was.
Okay.
Ja, weil du hast ja früher selten das ganze Tape in einem Rutsch tatsächlich voll aufnehmen können. Da war vorher der Akku tot.
Ja, verstehe.
Deswegen meine ich das mit dieser Länge. Und die spulen ja auch ein paar Mal hin und her und so. Deswegen, da ist ja noch was anderes drauf. Ich finde, die Nummer geht nicht so hundertprozentig auf. Ist aber auch egal. Also das ist bei so einem Film ist ja wirklich Latte.
Ja, da war ich noch Jungfrau, deswegen meine Amateur-Porno-Zeit war weit danach, deswegen kenne ich mich mit den Kameras nicht so aus. Und
das dauerte dann auch keine 80 Minuten.
Muss dann noch weiter fragen. Nee, ein 80-Minuten-Tape habe ich selten gebraucht. Das war eher so ein Best-of vom ganzen Jahr. Greatest Hits.
Geil, die Greatest Hits waren dann die 80 Minuten.
Mit Abspann schon.
Klar, das war wie bei Disney so.
Jede Szene mit Laudatio erstmal.
Ja, genau.
Einfach wie bei Disney so 30 Minuten Abspann.
Welcher Soundtrack?
Danksagung.
Welcher Soundtrack ist denn da vertreten?
Natürlich ein Disney-Soundtrack.
Also.
Ja, um das Ganze ein bisschen romantischer zu machen.
Das ist schön.
Oh Mann,
was schön Ariel im Hintergrund.
Under the sea. Wie sind wir da jetzt gelandet? Ja, zurück zu Cloverfield. War ein Riesenhit. 25 Millionen gekostet, 172 Millionen eingespielt. Also, der lief in den Kinos.
Mhm.
Ja, gab ja dann auch zwei weitere Filme. 10 Cloverfield Lane, der das Ganze dann nochmal später erzählt. Und ein Prequel zu Cloverfield namens The Cloverfield Paradox.
Ja, hast du die alle gesehen, oder?
Ich habe die alle gesehen.
Und? Also Cloverfield Lane ist ja ein komplett anderer Ansatz, weil das da haben die ja so ein Kammerspiel
aus dem Szenario.
Genau, da sind komplett im Bunker den ganzen Film über.
Den fand ich
auch noch nicht.
John Goodman,
fand ich sehr gut, ja, genau, mit John Goodman in der Hauptrolle. Cloverfield Paradox, ja, war okay.
War okay.
Ja.
Ist der denn auch in dieser Optik? Oder sind die beide? Nee, ne?
Nee.
Okay.
Ach, die sind wieder ganz normal.
Die sind ganz normal erzählt.
Den 10 Cloverfield Lane kennst du auch nicht?
Nee, den habe ich auch nie gesehen.
Ach, okay.
Den haben wir ja im Lostopf, aber den hatte ich schon seit Ewigkeiten auch auf meiner Watchliste.
Mhm.
Ich habe auch spät geschnallt, dass da Zusammenhang gibt, weil ich dachte tatsächlich, dass der Titel, dass er zufällig, dass da auch das Wort Cloverfield drin vorkommt, bis ich dann gecheckt habe, okay, es hängt wirklich mit dem normalen Cloverfield-Film zusammen.
Nee, das ist ja hier auch wahnsinnig random, dass der Film Cloverfield heißt, also weil das gibt ja gar keinen Bezug.
Genau,
ja.
Weil irgendwie der Codename für den Film.
Ja.
Angelehnt an die Straße in Santa Monica, die Cloverfield Boulevard.
Das ist auch so ein Ding. Eine Straße in L.A. ist dann irgendwie Namensgeber für den Film, wo New York auseinandergenommen wird.
Das ist absurd.
Bitte, was?
Ja, ja, da musst du erstmal drauf kommen.
Wir lassen den Platzhalter. Der heißt jetzt Cloverfield. Okay. Das ist ja wahrscheinlich wirklich aus Mangel an besseren Alternativen.
Hast du recht. Ziemlich absurd, wie es hergeleitet wurde.
Aber ja, ist echt ein guter Ritt, finde ich, der Film.
Cool. Also hat es trotzdem Spaß, auch wenn er die so ein bisschen optisch auf den Sack ging an manchen Stellen.
Nee, ich finde es halt anstrengend zu konsumieren. Mhm. Weißt du? Also dann nach den Minuten bist du echt fertig, finde ich.
Ja, ist halt schon auf der Leinwand und mit Dolby Surround und so ballert der schon. Also ist schon geil. Geiler Ritt. Hat nicht viel verloren. Und die Effekte sind immer noch geil gealtert. Also.
Okay.
Hier haben wir jetzt mal nichts, wo ich sagen würde, das sieht jetzt scheiße aus 15 Jahre später, sondern ist immer noch geil.
Ja, ich meine, der hat ja auch 25 Millionen gekostet. Das war jetzt nicht günstig.
Kein Billo-Film.
Definitiv.
Und das ist natürlich schon einigermaßen clever, weil du musst dann ja doch viel machen, weil hier eben viel kaputt geht. Ne? Also du musst entweder viel bauen oder viel CGI. Und das ist natürlich einigermaßen clever, dass du dann mit dem Budget hingehst und sagst, na, das spielt alles nachts, das wird alles aus der Hand gefilmt und das wackelt alles und so. Deswegen verspielt sich das alles. Funktioniert.
Ja, und so ein Kaiju-Film, der mal nicht aus dem Godzilla-Franchise kommt, wird von mir auch mal begrüßt.
Mhm.
Viele gab es ja davon nicht.
Ja, das hätte für mich jetzt auch ein Godzilla sein können, wenn der so aussieht und so funktioniert, ist das fein.
Mhm. Klar. Okay.
Mhm.
Kommen wir zu den Punkten. Also, IMDb ist bei einer 7,0, Metascore 64 für Cloverfield und Letterboxd ist bei einer 3,4. Grüße an Fepse. Danke für diesen Auftragsfilm für den Monat Januar.
Ja, liebe Grüße.
Ja, Mann.
Und jetzt lösen wir unsere Punkte auf. Ich bin bei einer 8.
Wow.
Sehr schön. Ich bin bei 7,5.
Ja, da bin ich auch. Und ihr habt eine Punktlandung damit bei mir hingelegt.
Ihr beide 7,5. Ja gut, Berlin habe ich dafür verkackt.
Null Runde für mich. Sehr schön.
Sehr gut. Und dann errechnet Lee gleich mal den Endstand. Während wir uns schon mal herzlich bedanken bei unserem Gast Classic Dave, mit dem wir nochmal eine Ehrenrunde drehen und noch eine Support-Episode aufnehmen. Also an alle Fans, es gibt nochmal eine Bonusrunde und nochmal den Hinweis, diese Bonusrunden, die ihr sonntags immer um 18 Uhr hören dürft, das ist exklusiv den Leuten vorbehalten, die uns bei Steady und Patreon im entsprechenden Paket supporten. Und in einem Paket kleiner dürft ihr nämlich unseren Lostopf füllen. In noch einem Paket kleiner habt ihr komplette Tabelleneinsicht, wann welche Filme rezensiert worden sind. Und dann gibt es noch das höchste Paket. Das beinhaltet alle Pakete, die da drunter sind. Und dann habt ihr sogar diese besagten Auftragsfilme, die wir jetzt zum Beispiel in dieser Episode zweifach hatten. Da dürft ihr uns monatlich Filme aufgeben, die wir dann im nächsten Monat rezensieren.
Ja, und dann nochmal der Hinweis. Nur noch im Januar.
Nur noch im Januar. Gibt's
diese Episoden alle auf einen Rutsch.
Ja, richtig. Dann kriegt ihr nur noch die zukünftigen in Zukunft. Also wer noch auf den Zug aufspringen will, im Januar habt ihr noch Zeit. Hat Lee ein Ergebnis für uns?
Hat er.
Ja. Wir sind gespannt, Publikum.
Ihr beiden seid jetzt gleich auf. Am Ende. Beide mit 4,5. Und ich bin bei 2,5.
2,5 für Lee. Mensch, Dave, wieder nicht in den Lostopf.
Echt,
auch nicht im neuen Jahr.
Mensch, das war aber jetzt tatsächlich nur der letzte Film. Also davor hatten wir einen Gleichstand.
Ja, ich wusste, der ist ziemlicher Faktor X. Der kann einen reinreiten. 4,5, 2,5 für Lee. Naja, gut, okay. Wird schon der eine oder andere auf dich tippen.
Meinst du?
Ja, weiß ich. Aus Erfahrung. Guti.
So, also das neue Jahr, ja stimmt, Hoffi hat ja für mich auch schon...
Hoffi hat auch schon Sieg für dich.
Souverän das Ding nach Hause.
Ich hoffe eher auf den Februar tatsächlich.
Ach so.
Also, der Januar ist nicht so, läuft nicht so gut.
Nee. Okay. Ich würde sagen, das Jahr startet wie das alte. Aber,
das Jahr startet suboptimal.
Ja, du hast ja eh auf 2025 gesetzt, meintest du, ne?
Korrekt, ja. Das ist jetzt nochmal mein Übungsjahr, wo ich nochmal trainiere.
Gut, das heißt also, wir lassen das auch so wie gehabt. Wir verändern nichts dieses Jahr an unserem
Spiel. Um Gottes Willen, was willst du denn verändern? In erfolgreichen Punkte raten?
Ja, vielleicht mal alles im Vorfeld raten oder so, aber das habt ihr ja auch schon das letzte Mal besprochen, das ist halt schwierig, ne? Wenn man dann gar nicht weiß, um welchen Film es geht, dann wird es halt völlig ins Blaue hinein.
Man kann ja zum Beispiel, wäre vielleicht auch ein kleiner Anhaltspunkt, aber man kann ja den anderen erlauben, bei Letterboxd nachzugucken, was für ein Film das ist.
Ach so.
Das wäre theoretisch möglich. Da gehen ja noch nicht die Punkte hervor, weder bei mir noch bei dir.
Ja. Dave, wie stehst du dazu?
Ja, es heißt ja, ne, es gibt zwar keine Verbesserung ohne Änderung, aber nicht jede Änderung ist eine Verbesserung.
Guck mal, so schließt sich der Kreis. Ja, sprechen wir doch nochmal über Veränderung. Nein, würdest du was ändern an den Punkteraten?
Hey, meine persönliche Meinung ist ja, das ist sowieso hier Zockerei, ja. Ihr fördert einfach
Glücksspiel.
Ihr fördert das Glücksspiel.
Ja,
also abschaffen. Schon krass, dass ihr noch nicht irgendwie gesetzlich auf dem Kieker seid hier.
Dass hier das FBI vor der Tür steht.
Genau. Ist nächste Sendung so eine Razzia hier wegen fucking Punkte.
Genau, deswegen bist du doch umgezogen, dachte ich.
Ach so. Ja, shit, ja. Hätten wir es mal abgeschafft. Also du findest, wir sollen damit aufhören.
Also anscheinend gibt es ja Anhänger genug. Ja, also meine Meinung zählt dir ja nicht.
Mhm. Aber
ich würde jetzt einfach sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten und es bleibt alles so, wie es ist. Halt, stopp.
Ja, stimmt. Okay, das war ja das mit der Veränderung.
Aber das haben wir ja auch schon Also das ist ja nicht alles so, wie es ist. Weil wir haben das Feuerraten und so war ja auch früher nicht.
Ja.
Wir können mal einen Monat können wir mal alles Feuerraten und dann gucken wir mal, wie es läuft. Wir machen noch immer so einen Monat, so probehalbe und dann gucken wir uns das mal an.
Okay.
Ja. Aber nicht jetzt diesen Monat, den ziehen wir jetzt natürlich erstmal nochmal durch.
Vielleicht hat ja auch ein Zuhörerin eine grandiose Idee.
Vielleicht haben wir einen Zuhörer, ja, könnte sein. Willkommen. Haben wir dann Zuhörer raus? Das wäre echt nice, weil wir nehmen seit 5 Jahren jetzt mittlerweile diesen Podcast auf.
Haben wir da
Zuhörer draußen?
Hört uns jemand?
Ja. Geile Frage.
Die ganzen Supporter jetzt so, was?
Ja, guck mal. Gebt uns Feedback. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass da ein Teil draußen ist, den geht das voll am Arsch vorbei.
Völlig Latte, ja.
Ja. Aber es gibt ja auch einen kleinen Anteil, die sind über den Punkt daran gut dabei.
Mhm.
Ja, in diesem Sinne.
Ja. Jo, danke.
Danke an Dave.
Bitte.
Wofür man das jetzt?
Danke hat er gesagt.
Ach komm, der hat mich noch gar nicht gedrückt hier.
Classic Dave!
Stimmt.
Classic Dave in the house. Hast wieder einen guten Job gemacht hier, guten Job.
Souverän.
Thank you.
Absolut souverän, als hättest du nie was anderes gemacht,
I love you
außer
all.
Podcasten. Ja. Respekt.
I love you all.
Ach, danke.
Okay.
Sind wir raus?
Ich würde sagen, wir sind raus.
Na dann, tschüss.
Dave, sag noch was zum Ende.
I love you all.
Hey.
Bewegtbild-Banausen.